Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korzhuk.
Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde des geschätzten Strukturvertriebs und natürlich sehr geehrte Makler. Leute, wie ihr merkt, bringen wir in jeder Podcast-Episode hier inzwischen Erfahrungsberichte mit ein. Immer mehr und mehr Leute verlassen den Strukturvertrieb und vor allem kommen immer mehr und mehr Leute dazu, die Strukturvertrieb wirklich gelebt haben. So auch unser heutiger Gast. Er war knapp über 4 Jahre im Strukturvertrieb, hat dort sehr, sehr große Erfolge gefeiert in dieser kurzen Zeit und naja, hat dann irgendwann im Laufe seines Lebens, im Laufe seiner Karriere festgestellt, hey, vielleicht ist der Strukturvertrieb doch nicht das gelbe vom Ei. Was ihn in den Strukturvertrieb geholt hat, was ihn dazu gebracht hat, den Strukturvertrieb doch nochmal zu hinterfragen und wie sein Leben heute als Makler ausschaut, das erfahren wir heute von ihm persönlich. Herzlich willkommen, Alex Mohr.
Vielen Dank, Ruslan. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer.
Alex, schön, dass du hier bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich finde es mega, mega stark, dass du hier bereit bist, deine Story zu teilen. Vorweg, bevor wir starten, ich bin mir ziemlich sicher, dass hier der ein oder andere zuhört, der dich auch kennt, vor allem aus der Bubble, aus deinem alten Strukturvertrieb. Aber ich bin auch genauso sicher, dass es hier ein paar Leute gibt, die dich noch nicht kennen. Magst du vielleicht mal ein paar Takte zu dir sagen? Wer bist du? Was gibt es über dich zu wissen? Was ist so das Spannende an Alex Mohr?
Sehr gerne. Also, Alex ist ein bisschen kürzer als Alexander Mohr, bin 23 Jahre jung, komme ursprünglich aus Osnabrück, mittlerweile aus der wunderschönen Stadt Düsseldorf und beschäftige mich seit 2018 mit dem Finanzmarkt.
Was findest du an Düsseldorf so wunderschön? Also, ich war neulich dort und so schön finde ich sie gar nicht.
Ich finde die Stadt wunderschön, aber muss man, glaube ich, auch erstmal vielleicht lieben lernen.
Okay. Bist du wegen deinem Beruf, wegen dem Strukturvertrieb beziehungsweise wegen der Finanzdienstleistung nach Düsseldorf gezogen oder hat dich irgendwas anderes dahin geholt? Weil bei mir war es damals so, als ich in den Strukturvertrieb eingestiegen bin, dann bin ich über 1,5 Stunden jedes Wochenende, also mindestens 2-mal die Woche sogar nach Stuttgart gefahren, bis ich irgendwann gesagt habe, hey, ich werde bei Tekes Karriere machen, ich fahre da jetzt hin und dort werde ich dann alles aufbauen. Dann bin ich nach Stuttgart gezogen, ohne dort jemanden zu kennen. War rückwirkend betrachtet dann nicht so clever, aber heute soll es ja nicht um mich gehen, sondern um dich. Also was war dein Beweggrund, nach Düsseldorf zu ziehen?
Ja, auch. Also in Osnabrück ist es so, es ist halt einfach keine riesengroße Stadt. Wir hatten schon einige Tekes-Bereiche, Tekes-Standorte dort. Und irgendwann habe ich für mich einfach entschieden, mal in jungen Jahren in eine neue Stadt zu gehen. Einfach die persönliche Weiterentwicklung auf der einen Seite mitzunehmen, dadurch, dass es so gesehen ein neues Lebenskapitel irgendwo ist. Auf der anderen Seite aber natürlich hatte man riesengroße Expansionspläne, große Visionen hier in der Stadt, dass man die dann letztendlich aufbaut und ja, die Marke so gesehen hier groß werden lässt, ne?
Sehr, sehr spannend. Das heißt, auch ein ähnliches Motiv wie bei dir. Dazu werden wir später sicherlich noch ein bisschen was erfahren. Aber bevor wir da loslegen, lass uns doch mal am Anfang anfangen. Was hat dich denn mit 19 in den Strukturvertrieb gebracht?
Tatsächlich war ich da sogar noch 18, kurz vor dem 19. Lebensjahr. Und ja, wahrscheinlich wie so oft, ne, man liegt im Bett und denkt sich, hey, Finanzvertrieb, das wäre geil. Nee, natürlich nicht. Ich wollte eigentlich damals in die IT, einfach weil ich als junger Spund damals ganz gerne am PC gedaddelt habe und dachte mir dann, hey, wieso mache ich mein Hobby nicht zum Beruf? Irgendwie kann man ja auch beruflich am PC daddeln. Und es ist irgendwo auch ein Bereich, der sehr zukunftssicher ist, wo man auch sehr, sehr hohe Perspektiven hat. Und so bin ich dann erstmal in der schulischen Ausbildung dann damals gelandet, im Bereich Wirtschaftsinformatik. Hatte eigentlich mit Wirtschaft nichts am Hut, hatte eigentlich auch gar keinen Bock auf Wirtschaft. Ich wollte, wie gesagt, ITler werden. Hab das dann, ich sag mal so ein bisschen meinem Onkel zu verdanken, dass der mich erstmal in die Schiene der Finanzen geleitet hat. Der war nämlich selber damals in einem Strukturvertrieb tätig, hat mir dann damals Richard Burdett gegeben, hat mir hier das Spiel Cashflow, hieß das, von Kiyosaki näher gebracht. Und so kam das Interesse, sage ich mal, für den Bereich der Finanzen. Erstmal habe ich mir natürlich seinen Vertrieb angeguckt. Die waren damals auf Immobilien spezialisiert, fand ich übel spannend. Also ich habe auch mit 18 dann damals verschiedene Immobilien besichtigt, als Kapitalanlage natürlich, und fand das Thema cool. Irgendwann habe ich aber gedacht, hey, irgendwie, die sind ja alle über 40. Mein Onkel ist mit Anfang 30 so gefühlt der Jüngste. Und Investment finde ich doch geiler als Immobilien. Glücklicherweise hat mich dann damals ein Klassenkamerad zu seinem damaligen besten Freund bei der Tekes empfohlen. Und so bin ich dann in einem sogenannten Wachstumsgespräch hieß das bei uns gelandet.
Das klingt so ähnlich wie bei mir damals. Also wer hier gerade zuhört und uns nicht sehen kann, ich bin gerade die ganze Zeit im Grinsen, während Alex erzählt, weil ich so eine ähnliche Laufbahn hatte. Also ich hatte auch Richard Pollard gelesen als allererstes, ne, und bin erstmal so in die Schiene Immobilien, dachte, oh krass, Immobilien kaufen, vermieten, verkaufen, das wäre voll geil. Und damit bin ich auch tatsächlich in den Strukturvertrieb in Anführungszeichen gelockt worden. Also da hat mir niemand gesagt, dass es darum geht, Versicherungsprodukte zu verkaufen oder Kunden zu akquirieren, sondern es geht um Immobilieninvestments. Das war so der Einstieg in der ganzen Sache. Genau. Irgendwann später habe ich mich dann auch für ein Wirtschaftsinformatikstudium entschieden, weil ich dachte, hey, das wird meine Karriere im Strukturvertrieb bestimmt pushen, wenn ich programmieren kann und wirtschaftliche Sachen machen kann. In der ersten Vorlesung bin ich fast zusammengebrochen, weil ich festgestellt habe, dass das nichts mit der Realität zu tun hat, die man in der Selbstständigkeit braucht. Das heißt, das habe ich auch relativ schnell wieder beendet. Und auch ich war gar nicht bei so einem Wachstumsgespräch, sondern vielmehr haben die mir damals Workshops und Schulungen angeboten, die ich kostenfrei besuchen darf, wenn ich mich weiterbilden möchte, also Montag- und Samstag Ausbildung, wo ich dann immer wieder mitgemacht habe, bis ich dann plötzlich irgendwann mal, ohne es selbst zu wissen, mit meiner Führungskraft und ein paar anderen Leuten am Tisch saß und er die dann für mich akquiriert hat. Plan war eigentlich, die ein bisschen aufzuklären, wie es finanziell so weiterläuft, das war noch damals bei der Bundeswehr, was für Möglichkeiten es gibt zu investieren und so weiter. Und am Ende der Geschichte habe ich so meine ersten beiden Kunden gewonnen, beziehungsweise er hat die für mich gewonnen, aber die Story kommt mir sehr, sehr vertraut vor.
Spannend, sehr ähnlich. Ich glaube, es war auch ein sehr, sehr großer Motivationsfaktor mit dem Thema Wirtschaft ist zum Kotzen, was du gerade sagtest. Ich hatte in der Schule 5 verschiedene Fächer Wirtschaft. In keinem Fach ging es auch nur ansatzweise über Investment, ansatzweise über Geld. Man wurde lediglich auf das klassische Arbeiten vorbereitet. Und das war dann der Punkt, wo ich dachte, hey, ganz ehrlich, ich als jemand, der 5 Fächer Wirtschaft hat, hat gar keine Ahnung von Geld. Wie geht es eigentlich an allen anderen, die vielleicht mal ein Wirtschaftsfach in ihrem Leben hatten?
Ja, das ist auch so eine Sache, die ich nie verstanden habe. Ich habe mir immer vorgestellt, hey, durch ein Wirtschaftsstudium hat man doch bestimmt Plan von Aktien, von Investments, von Geldanlage. Dann weiß man, wie man nicht nur Geld verdient, sondern mehr draus macht. Je länger ich in dieser Branche bin, je mehr Kunden ich in diesem Bereich auch beraten habe, desto mehr stelle ich fest, dass das nichts damit zu tun hat, was in der Praxis los ist. Also wie du es gesagt hast, sicherlich wird der eine oder andere jetzt diese Aussage nicht so feiern, aber ich finde, ein Studium bereitet dich einfach nur darauf vor, ein guter Arbeitnehmer zu sein.
Genau, das denke ich auch.
Ja.
Aber es ist umso schöner, wenn man in den Markt auch ansetzen kann und seine finanzielle Bildung mit anderen Leuten teilen kann. Und das hat mich damals vor allem am Anfang sehr motiviert.
Ja, allerdings noch nicht zum Zeitpunkt des Wachstumsgesprächs, oder? Erzähl mal, wie lief dieses Wachstumsgespräch bei dir ab? Ich bin sehr gespannt, ob wir da auch Parallelen haben.
Eigentlich ziemlich simpel. Ich habe damals eine WhatsApp-Memo tatsächlich bekommen mit so, hey Alex, wir suchen hier gerade tolle Nachwuchsführungskräfte und so weiter. Und dann dachte ich mir, hey, komm, ich gucke mir das einfach mal an. Kannte die Leute alle nicht, bin direkt im Büro gelandet, bin aber tatsächlich sehr, sehr begeistert vom Büro nach Hause gefahren. Weil ich auch das Thema Versicherung und so weiter, irgendwie hat es mich in dem Moment einfach begeistert. Also es hat dann damals die Führungskraft wirklich super, super gut gemacht. Ich weiß noch, wie ich im Auto saß und dachte, boah, geil, wie revolutionär, man kann alle Versicherungen vergleichen, man hat hier Investmentfonds hier und da und ich fand das so begeisternd. Und ja, so kam es dann dazu, dass ich auch sehr, sehr gerne das Bewerbungsgespräch danach wahrgenommen habe.
Sehr, sehr cool. Das heißt, man hat bei dir so wirklich, wie soll ich sagen, ins Schwarze getroffen, den Nerv der Zeit bei dir getroffen und dass alle Dienstleistungen, alle Services, die der Strukturvertrieb zu dem damaligen Zeitpunkt angeboten hat, einfach zu dem gepasst haben, was du dir für dein Leben vorgestellt hast, richtig?
Richtig. Ich habe mich sowieso mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt. Der andere Vertrieb war nicht so das Gelbe vom Ei und der Vertrieb war dann wirklich perfekt zum perfekten Zeitpunkt.
Okay, und wie ging deine Karriere dann los, beziehungsweise was war so der Plan für dich? Du warst jetzt über 4 Jahre dabei, ne, oder knapp 4 Jahre, glaube ich. Ich würde sagen, ich weiß, wie das Ganze weiterging, weil so gerade in den Standorten von der Tekis, da gibt es meistens eine starke Prägung, nämlich Aufbauer. Ein Profiberater wurde zumindest bei uns am Standort immer so ein bisschen belächelt, ne? Also wenn du es nicht schaffst, Aufbauer zu sein, dann wirst du halt Profiberater. Wie war es bei dir? Wolltest du Aufbauer sein oder wolltest du von Beginn an Profiberater werden oder was war bei dir der Fall?
Bei uns war es eigentlich genauso. Man wurde ja letztendlich mit Nachwuchsführungskraft gelockt. Es wurde immer die Aufbaukarriere gepredigt, gepusht. Irgendwann tatsächlich zum Ende meiner Zeit haben die Führungskräfte angefangen nachzudenken, sage ich mal, und so die Profiberaterlaufbahn auch mal Leuten schmackhaft zu machen. Aber vor allem zu meiner anfänglichen Zeit gab es eigentlich gefühlt nur die Aufbauerkarriere und irgendwann hieß es, ach ja, übrigens, man kann auch Verkäufer werden.
Ja, also bei uns war das wirklich, wirklich komplett eindimensional und einseitig. Also es gab nicht, gar nicht so die Wahl, wirst du Profiberater oder Aufbauer, sondern hey, du wirst jetzt erstmal Aufbauer und alle, die es nicht schaffen, ja, die werden dann halt Profiberater. Ne?
Ja.
Ich habe das schon von ganz, ganz vielen Standorten, auch von anderen Strukturvertrieben so gehört. Heutzutage würde ich sogar sagen, ich glaube zu wissen, warum das so ist. Aber ich würde jetzt einfach mal die Frage an dich stellen. Was glaubst du, warum die Aufbauerkarriere so krass gepusht wird?
Ich glaube, dass man darüber halt das Unternehmen viel schneller zum Wachsen bringen kann, dass man einfach viel mehr die Marke ins Land nach außen hin trägt, viel mehr Leute einfach zu dem Vertrieb irgendwo rekrutiert. Und ich glaube, es ist aber auch so, dass es eine sehr, sehr hohe Fluktuation innerhalb der Vertrieben gibt. Und ein Profiberater kann jederzeit mal abhauen. Wenn ein Aufbauer 10 weitere Aufbauer dazu holt und 8 abhauen, hat man immer noch 2 Leute bei sich.
Ja, spannende Perspektive. Ich habe da ein bisschen anderen Blickwinkel drauf.
Erzählen.
Du hast es sehr positiv formuliert gerade und ich glaube, bei uns früher hätten die Führungskräfte das genauso gesagt. Ja, nur durch Aufbau wächst man und wir sind ja ein Wachstumsunternehmen und wie du schon gesagt hast, revolutionäre Dienstleistungen, die muss man einfach publik machen und das funktioniert nur durch Aufbau. Aus der heutigen Sicht glaube ich tatsächlich folgende zwei Dinge. Das sind meine zwei Überzeugungen. Erstens, Überzeugung Nummer eins, Fluktuation ist im Strukturvertrieb gewollt. Hohe Fluktuation bedeutet nämlich hoher eigener Bestand für den Versicherungsvertrieb, beziehungsweise für den Strukturvertrieb. Und zweitens, jeder neue Partner, potenzieller Partner oder jeder neue Partner ist eine Kontaktquelle zu neuen Kunden. Das bedeutet letztlich Folgendes. Jeder, der reinkommt in den Vertrieb, so war es zumindest bei uns, hat immer irgendwelche 3, 4, 5, 10 Kontakte, die man auf ein S1 legen kann. Sei es Freunde, Verwandte, Familie, wie auch immer. Und an diese 10 Kontakte versucht man durch den Aufbau ranzukommen. So, wenn diese 10 Kontakte abgegrast sind, dann passiert meistens entweder Folgendes, was wahrscheinlicher ist, der potenzielle Partner fluktuiert einfach, weil er keine Kontakte mehr hat und keinen Erfolg hat, oder er beißt sich irgendwie durch und kommt trotzdem vorwärts. Zweiteres passiert eher seltener. Und ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass diese Aufbaugeschichte einfach nur ein Mittel zum Zweck ist, um in Neudeutsch zu sagen, neue Leads zu generieren. Weil anders wird ja keine Akquise betrieben. Es findet ja kein Online-Marketing statt. Es finden ja keine Werbekampagnen statt. Es findet ja keine E-Mail-Kampagnen statt. Es findet ja wirklich nichts statt, was dafür sorgt, dass die Leute freiwillig zu dir ins Büro kommen und sagen, hey, ich hätte gerne eine Beratung. Sondern es wird ja immer so gemacht, zumindest war es bei meiner Zeit immer so, dass der Vertriebler losgeschickt wird, hey, quatsch mal die Leute an und damit du die beraten kannst. Oder wie war es bei dir?
Du erinnerst mich gerade an etwas, beziehungsweise an eine Führungskräfte-Runde, ein Führungskräfte-Meeting, was wir mal hatten, wo unser Manager sagte, hey, wir brauchen neue Trainees, weil die neuen Trainees sind für uns neue Netzwerklisten. Und genau das ist die Lead-Generierung, wenn man das so nennen mag, im Strukturvertrieb.
Ja, also Steinzeit-Lead-Generierung. Aber genau das ist ja der Punkt, ne? Ich habe auch mal von der Führungskraft aus dem Strukturvertrieb den Satz gehört, so, hey, wir sind hier im Strukturvertrieb und Strukturvertrieb lebt von Differenzprovisionen. Differenzprovisionen kriegst du nur hin, wenn du neue Trainees hinkriegst. Neue Trainees gleich neue Netzwerklisten gleich neue Kunden. Das ist, glaube ich, der Grund, weil wenn du einen Profiberater aufbaust, der fachlich richtig gut ist, der ist ja kein Multiplikator für neue Kunden, für neues Netzwerk. Und ich glaube, genau das ist der Grund, warum die Aufbauerkarriere so krass gepusht wird. Weil egal wer reinkommt, er hat immer 3, 4, 5 Leute, die er zumindest mal mit an den Tisch setzen kann. Und daraus entsteht potenziell Kunden. Und je mehr Leute dann später von diesen Leuten wieder fluktuieren, die Verträge bleiben ja trotzdem beim Vertrieb. Alle in diesem Podcast, die in den Podcast zuhören, haben ja schon festgestellt, im Strukturvertrieb hast du in der Regel keinen eigenen Bestand, keinen eigenen Kundenstamm, keine eigenen Verträge. Die Partner, die du akquirierst, die haben kein Vertragsverhältnis mit dir, sondern mit deinem Strukturvertrieb. Das heißt, letztlich bist du im Strukturvertrieb immer nur der Mittelsmann. Der Mittelsmann zwischen dem Vertrieb und dem Kunden, der Mittelsmann zwischen dem Vertrieb und dem Partner. Und wenn du abhaust, so what? Die Verträge und die Partner bleiben ja trotzdem beim Vertrieb, in der Regel. Also ich glaube, das ist der eigentliche Grund.
Was auch sehr spannend ist, Russland, es gibt ja auch manche Vertriebe, die gar keine Profiberaterlaufbahn haben. Das sind meistens ein bisschen kleinere als da, wo ich drin war, aber die haben wirklich nur die Aufbaukarriere und gar keine Profiberater.
Ja,
Das heißt, sie
das
können, also die
kenne
haben
ich
nur
auch
dieses
tatsächlich.
Konzept. Die haben
Also
gar keine.
es gibt einen Vertrieb, der sich sehr, sehr ähnlich vom Namen her anhört, wie der Vertrieb, in dem wir beide waren. Dort ist es so, dort kommst du bis Seniorberater, also 14 oder 16 Promille oder sowas. Und dann musst du zwei Partner einstellen, egal ob du willst oder nicht, um weiterzukommen. Das heißt, selbst wenn du Profiberater werden wollen würdest, musst du trotzdem erstmal zwei Leute ranbringen, die neue Partner sind, weil sonst kommst du nicht vorwärts.
Das ist unternehmerische Freiheit.
Ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Also ich bin mir nicht sicher, ob diese Information stimmt oder nicht, aber ich glaube gehört zu haben, dass im Karriereplan der Tekis auch sowas umgesetzt wurde oder wird. Also dass du irgendwie mindestens ein oder zwei Partner brauchst, um vorwärts zu kommen. Weißt du da was? Du müsstest auch im aktuellen Stand sein als ich.
Ich weiß, dass es, oder ich glaube zu wissen, dass es früher auf jeden Fall so war. Es wurde irgendwann rausgenommen. Ich meine aber, dass es in diesen höheren Runden von diesen ganz hohen Managern das auch wieder besprochen war, dass man solche Regelungen wieder einführt. Und dass generell der Karriereplan insgesamt nochmal verschärft wird, dass man breiter aufgestellt sein muss, um befördert werden zu können.
Auch eine spannende Sache, oder? Wenn du Unternehmer, in Anführungszeichen, im Strukturvertrieb bist, bist du maximal abhängig von dem Karriereplan. Und wenn der Karriereplan
von heute auf morgen geändert werden.
Ja, und wenn der Karriereplan geändert wird, egal ob zu deinem Vorteil oder nicht, dann musst du die Kröte schlucken. Also da musst du dich trotzdem dran halten.
Ich glaube, wenn die oberen Leute die Karrierepläne entscheiden, werden die das nicht zu deinem Nutzen machen, wenn du unten bist, sondern eher zu deren Nutzen. Aber mein persönliches Empfinden, meine persönlichen Glaubenssätze.
Ja, kann man sicherlich so sagen. Ne? Vor allem, wenn wir uns jetzt einfach mal überlegen, ich habe das damals so empfunden und so können wir jetzt eigentlich jeden Aufsteiger fragen, dass immer mit der unternehmerischen Freiheit, mit dem Unternehmertum sozusagen geworben und gelockt wurde. Wir hatten eine Montagsausbildung, hatten wir immer eine vertriebliche Ausbildung, wo man Telefonleitfäden geübt hat, Verkaufsgespräche geübt hat und so weiter. Und dann gab es noch zum Schluss, bei uns hieß es dritte Stunde, wo einer aus dem Büro eine besondere Leistung gebracht hat oder sich vorne hingestellt hat und dann irgendwie so ein bisschen Pep-Talk gemacht hat, so eine Motivation. Bei uns hieß es immer Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und dort hieß es immer hier, die Vision deines eigenen Unternehmens, was sind deine Ziele, wo willst du hinkommen und so weiter und so fort. Und wenn man sich das einfach mal so ein bisschen vor Augen führt, es wird mit Unternehmertum gelockt, was aus meiner Sicht kein Unternehmertum ist, weil niemand in dem Strukturvertrieb, in dem wir waren, in anderen schon, aber dort, wo wir beide waren, hat kein echtes Unternehmen. Keine juristische Person, sind ja alles Einzelunternehmer, die da angemeldet sind. Sind in der Regel rentenversicherungspflichtig, zahlen in der Regel den vollen Steuersatz und nutzen eigentlich nichts davon, was ein Unternehmer eigentlich nutzen müsste, könnte. Und zum anderen hast du halt so Regelungen wie zum Beispiel den Karriereplan, wie zum Beispiel den Vertriebspartnervertrag, die dich halt wirklich aus meiner Sicht echt maximal einschränken. Wie hast du das empfunden?
Ich finde, dass viel immer Unternehmertum gepredigt und erzählt wurde. Im Endeffekt wurde man aber zu einem sehr, sehr guten Vertriebler ausgebildet, weil der einzige Job war ja letztendlich von einem, neue Kunden an Land zu bringen und aber auch neue Partner zu rekrutieren.
Bin ich absolut bei dir. Also das ist auch das, was ich immer und immer wieder sage. Im Strukturvertrieb wirst du zu einem guten Vertriebler ausgebildet und kannst ein sehr, sehr guter Vertriebler mit einem großen Vertriebsteam werden. Aber du lernst dort nicht, was es bedeutet, Unternehmer zu sein.
Genau, höchstens die Grundlagen der Selbstständigkeit.
Es sei denn, der Laden gehört dir. Dann ist es wieder was anderes.
Ja, das stimmt. Vor allem, was ich auch mal wieder spannend finde, Russland, wir haben uns ja letztens in Düsseldorf auf der Contra auch getroffen.
Ja.
Und waren da auf so einigen Schulungen. Und ich finde, dass man nichts davon so richtig umsetzen kann im Strukturvertrieb. Also wenn ich jetzt als Strukturvertriebler auf der Contra gewesen wäre, auf einer der größten Marketingmessen, hätte ich nichts davon umsetzen können.
Bring mal ein paar Beispiele, damit die Leute sich das vorstellen können, was da gemeint ist.
Ja, es ging viel um das Thema Landingpages bauen, Ads schalten über Social Media, also sei es TikTok, Instagram, Facebook und so weiter und so fort, eigener Online-Auftritt, all solche Themen kann man ja einfach nicht umsetzen. Teilweise werden dir die Themen einfach verboten, wenn du die umsetzt. Wir hatten zum Beispiel Partner im Büro, die haben überlegt, hey komm, ich baue mir mal eine Website auf. Dann kam die Position hieß Generalmanager und hat gesagt, hey, was soll das? Mach die Website offline, sowas darfst du nicht.
Ja, das ist tatsächlich krass. Also ich erinnere mich auch an einen Code of Conduct, in dem wörtlich solche Dinge drin stehen wie du darfst keine Stellenanzeigen auf E-Mail-Kleinanzeigen machen, du darfst keinen eigenen Podcast haben, du darfst keine eigene Google My Business Seite haben, du darfst keine eigene Website haben, zumindest nicht ohne Absprache mit der Rechtsabteilung. Ich meine, es ist ab einer gewissen Position möglich, so eine Art Blueprint-Webseite zu haben, die genauso aussieht wie bei allen anderen auch, wo halt so deine Kontaktdaten drinstehen und dann deine Position drinsteht oder so. Aber du kannst nichts in Richtung SEO-Optimierung machen, nichts in Richtung E-Mail-Marketing, nichts in Richtung Social-Media-Marketing. Also die bleibt letzten Endes im Strukturvertrieb aus meiner Sicht nichts anderes übrig, als irgendwie Gin-Tastings zu veranstalten und Leute besoffen an der Bahn zu quatschen.
Genau, ich glaube, das lernt man irgendwann auch gut, aber irgendwann freut sich auch mal die Leber, wenn man davon ein bisschen Abstand nimmt.
Ja, okay. Kommen wir mal einfach zurück zu dir und deiner Karriere. Also 4 Jahre Strukturvertrieb, du hast es ja zu einem gewissen Zeitpunkt gelebt. Also du hast ja diese Veranstaltung, Vorträge im Büro, Gin-Tastings, Leute auf der Straße anquatschen, das hast du ja alles gelebt, ne?
Ja.
Wie hat es sich zu dem Zeitpunkt für dich angefühlt?
Sehr gut. Ich hatte eigentlich sehr, sehr viel Spaß dabei. Ich meine, man war auf Feiern, man war oft unterwegs, man hatte einfach ein cooles Umfeld um sich herum und hatte eine schöne Zeit und hat dann gedacht, hey, komm, ich baue hier mir mit Freunden ein großes Unternehmen auf. Das war so die Motivation, die man mit dem Team gemeinsam hatte.
Mit Freunden gemeinsam was Großes aufbauen. Das war Thema
Ganz genau.
jeder dritten Stunde.
Ja.
Glaubst du, dass es gewissermaßen deine Entscheidung für die Zukunft beeinflusst hat, dass du so, wie soll ich sagen, also, dass dein soziales Umfeld gewissermaßen nur von Vertriebspartnern umgeben war?
Ich glaube, dass wenn mein soziales Umfeld anders ausgeprägt war, dass ich sicherlich früher schon gegangen wäre, ja.
Das ist nämlich auch so ein wichtiger Punkt. Also ich habe vor ein paar Wochen mal auf Instagram ein kurzes Reel gesehen zum Thema Strukturvertriebe und MLM-Vertriebe. Und dort gab es eine Aussage, die ich vielleicht nicht zu 100% so unterschreiben würde, aber die schon gewissermaßen Sinn ergibt. Und das war ungefähr sinngemäß so. Du fängst irgendwann im Strukturvertrieb an. Du lernst diese Welt kennen. Du siehst dort die Leute, wie motiviert sie sind, welche Ziele sie haben, willst dort einfach mitmachen. Dass das alles nur Augenwischerei ist und dass faktisch gesehen dort niemand das erreicht, was er sich wirklich vornimmt. Also, dass niemand vor allem das Geld verdient, was er vorgibt. Das lernst du irgendwann erst viel später kennen. Dann machst du diese ganze Schulung mit und du wirst so motiviert von den Leuten, so, hey, bring diese Dienstleistung deinen Freunden, Bekannten, Familie näher. Ne? Dann quatschst du die Leute immer wieder an, holst sie ins Büro, bei jeder Familienveranstaltung, bei jedem Geburtstag quatschst du Leute an, versuchst Kunden und Partner zu gewinnen und irgendwann hast du halt dein Umfeld abgegrast und die Leute sind schon entweder Kunde bei dir oder haben einfach keinen Bock mehr, das zu hören. In beiden Fällen haben sie einfach es satt, dass du sie die ganze Zeit mit deiner Scheiße vollquatschst und dein soziales Umfeld trennt sich immer wieder so ein bisschen von dir weg. Was sich aber wiederum auffängt, ist das soziale Umfeld in der Bürogemeinschaft. Da ist es immer so dieses Wir gegen den Rest der Welt, ja. Dort findest du deine Freunde, dort findest du das, was du normalerweise im Sozialleben findest. Und dadurch, dass du dich aus dem normalen Sozialfeld sozusagen entfernst, dass du keine Freunde mehr hast, die nicht mehr mit dem Strukturvertrieb zu tun haben, baust du dir dein eigenes soziales Umfeld und so eine gewisse soziale Abhängigkeit in deinem Büro, in deinem Strukturvertrieb auf. Und dadurch kommst du halt auch irgendwann zu solchen Aussagen wie, ich baue mir mit Freunden gemeinsam mal was auf und das ist mir viel, viel mehr wert, als Geld zu verdienen oder als viel Geld zu verdienen. Du kennst ja sicher solche Leute, die sagen, hey, es geht ja nicht nur um Geld, es geht darum, gemeinsam was Großes zu erschaffen, obwohl aus meiner Perspektive niemand dort wirklich was Großes reißt, außer, keine Ahnung, 1.800 Euro brutto im Monat oder so.
So gefühlt schon. Ich finde, man landet einfach insgesamt in einer Fake-Welt. Jeder versucht sich selbst zu beweihräuchern, jeder tut so, als wenn man jeden mag. Und zu den Punkten, die du gesagt hast, was ich auch mal gehört habe, ist, hey, für mich gibt es keine Unterscheidung zwischen privat und geschäftlich. Für mich ist dieser Vertrieb mein Leben.
Ja, ich habe es ganz krass mal von meiner Führungskraft gesagt bekommen. Ich hatte ja auch mal eine Schiene oder ein, 2 Jahre, wo ich wirklich da drin war, wo wir uns auch über soziales Umfeld und Freundschaften unterhalten haben. Der hat mich eiskalt angeguckt und hat gesagt, Russland, hör mal, ich habe keine Freunde. Ich habe entweder Kunden oder Partner. Das war so der Moment. Damals habe ich so richtig gefeiert, so, ja, Mann, darum geht es, Unternehmertum, du
Der
ballerst
ist
voll da rein.
committed, wie geil.
Ne? Ja, du bist committed, wie geil. Und so rückwirkend betrachtet, denke ich mir so, was ein Bullshit, Alter.
Ja, was ich mir irgendwann halt überlegt habe, ist, wie würden die Leute mit einem umgehen, wie würden die Leute über einen denken, wenn man einfach mal das Umfeld verlassen würde? Würden die einen immer noch so feiern? Würden die immer noch so positiv über einen reden? Und ich glaube, man hat ziemlich schnell auch nach dem Wechsel gemerkt, dass es definitiv nicht so ist.
Ja, dazu werden wir auf jeden Fall noch kommen, aber erzähl uns doch erstmal, wie gesagt, ich glaube, wir sollten chronologisch vorgehen. Also du hast ja irgendwann mal zu einem gewissen Zeitpunkt oder in einem gewissen Zeitfenster hast du Tekis und Strukturvertrieb schon sehr gefeiert.
Ja.
Was hat dich dann zum Zweifeln gebracht? Weil irgendwann muss ja der Punkt gekommen gewesen sein, wo du einfach gesagt hast, hey, irgendwie ist das hier vielleicht doch nicht so das Gelbe vom Ei. Irgendwo muss ich mich vielleicht doch ein bisschen außerhalb umschauen und schauen, ob das Gras dort vielleicht nicht ein bisschen grüner ist.
Ich muss sagen, ich war eigentlich bis zum Ende meiner Zeit dort tatsächlich sehr, sehr happy. Nur irgendwann bin ich mal auf deinen Podcast tatsächlich gestoßen, habe mir den von A bis Z komplett durchgehört. Und bin darüber halt auf viele Inhalte, auf viele Gedankenanstöße gekommen, wo ich halt überlegt habe, hey, gibt mir der Vertrieb eigentlich die Rahmenbedingungen, wo ich mich beruflich in der Zukunft wirklich genau mit identifizieren kann. Weil der
Was
Vertrieb
genau
gibt.
meinst du damit? Also hast du im Strukturvertrieb nicht genug Geld verdient oder hast du dort nicht genug Anerkennung bekommen oder warst du dort unglücklich oder was hat dich oder was an meinem Podcast hat dich dazu bewegt, einfach mal ein paar Gedankengänge loszutreten, die den Strukturvertrieb hinterfragt haben? Hast du da ein paar konkrete Beispiele?
Ich würde sagen, einer der größten Punkte war dieses Thema, dass einem vorgegaukelt wird, so, hey, du bist Unternehmer und wirst hier der allergrößte, heftigste Unternehmer, den es überhaupt auf der Welt gibt. Also ich finde das Thema Anerkennung und so weiter wirklich sehr, sehr viel vertreten. Aber sich mal wirklich damit zu beschäftigen, hey, wo sehe ich eigentlich persönlich meine berufliche Zukunft? Wie stelle ich mir eigentlich das Leben als Unternehmer vor? Was ist meine persönliche Definition von Unternehmertum? Bin ich frei in meinen Entscheidungen? Und all solche Punkte sind so gesehen zusammengekommen, bis ich dann halt gesagt habe, hey, das passt eigentlich nicht ganz so zu dem, wie ich mir meine Zukunft vorstelle, aus beruflicher Sicht.
Wie bist du dann vorgegangen? Also die wenigsten sagen einfach, okay, stimmt, das ist nicht das gelbe vom Ei, ich kündige hier und mache jetzt was anderes. Die meisten Leute gehen dann irgendwie zu der Führungskraft oder zu der übergeordneten Führungskraft und suchen erstmal nach Antworten auf Fragen. War das bei dir ähnlich oder wie bist du vorgegangen?
Ja, schon ähnlich. Also generell als Basis, ich habe immer gesagt, hey, mein Unternehmen, wo ich bin, ist auf jeden Fall das Beste. Und sollte mir jemand was Besseres zeigen können, werde ich auf jeden Fall wechseln.
Wir
Das hat
sind mit Tekis nicht verheiratet.
ganz genau. Das hat man natürlich aus dem Affekt heraus gesagt, dass man dachte, man ist schon wirklich beim besten Laden und es gibt auch wirklich nichts Besseres. Und das war, glaube ich, ein Punkt, wo ich auch irgendwann dachte, okay, ein Mann, ein Wort, wenn man das immer gepredigt hat, muss man sich auch daran halten. Und als ich halt gedacht habe, hey, warte mal, es gibt Möglichkeiten, die wahrscheinlich besser sind für mich, bin ich auch erstmal auf meine Führungskräfte zugegangen, beziehungsweise erstmal auf meine direkte Führungskraft, habe das ganze Thema mal so ein bisschen angesprochen, wie er das auch mit dem ganzen Thema Marketing sieht, wie er das mit dem Thema unternehmerischer Freiheit sieht, Mitgestaltungsmöglichkeiten und so weiter. Ja, und das waren so die ersten Berührungspunkte, die erste Kontakte, die ich da zu den Führungskräften erstmal gesammelt habe.
Okay, und wie gut ist das Ganze gelaufen? Also, wie soll ich es dir sagen? In der Regel habe ich die Erfahrung gemacht, dass du mit den meisten Leuten in deiner Bubble halt immer Best Friend bist. Ja, und gerade zu dieser Aussage, wir sind mit dem Vertrieb nicht verheiratet. Ja, wenn es was Besseres gibt, dann würden wir uns sofort dort anschließen. Das hat man mir ja damals auch immer gesagt. Ich habe dann festgestellt, selbst wenn du fachlich, sachlich richtig argumentierst und sagst, hey, da drüben, da gibt es was Besseres. Was ist mit der Aussage, wir sind nicht verheiratet? Dann sind die plötzlich doch alle verheiratet und wollen doch alle gar nicht mehr weitermachen. Wie war es bei dir?
Es war eigentlich eins zu eins so, wie du es gerade beschreibst. Und es war auch eigentlich erstmal sehr, sehr unangenehm. Also gerade so die ersten Gespräche, die man dazu gesucht hat, es wurde eigentlich gar nicht so richtig auf die Fakten eingegangen. Es wurde einfach gefühlt nur komplett, ja, es wurde einfach versucht, ausgeredet zu werden, ne? Dass es komplett wertelos sei, dass es nicht richtig sei, dass man dann plötzlich nur, weil man frei ist, Bausparverträge und Lebensversicherung vertritt und all solche Sachen, die komplett negativ dargestellt wurden. Und dann hatte ich eher ein größeres Unwohlsein, als dass mir das geholfen hat, muss ich sagen.
Das ist also quasi so ein bisschen, man hat den rhetorischen Meister aus sich rausgeholt, so ein bisschen die verkäuferischen Tricks, die schon immer funktioniert haben, und dann hat man angefangen zu argumentieren. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, hey, wenn du die vollkommene Freiheit hast, dann bedeutet das auch, dass du vollkommen frei wählen kannst und dann wählst du halt auch Bausparverträge oder solche Dinge, die laut unserer Philosophie nicht gut sind. So hat man dir das doch gesagt, oder?
Genau, so hat man das gesagt. Es wurde so dargestellt, als wenn man das auch gleichzeitig direkt vertritt. Ja, womit ich nicht ganz pari bin tatsächlich mit der Aussage, aber das wurde einem natürlich versucht einzureden.
Es ist so irgendwie krass, ne? Man unterstellt dir sofort, dass du deine komplette Philosophie und das, was du für gut findest, sofort über Bord wirfst, nur weil es dir nicht mehr verboten ist. Also,
Ja.
als, keine Ahnung, mal angenommen, eine Straftat wäre jetzt plötzlich legal, irgendwas richtig Schlimmes. Mord ist jetzt plötzlich keine Straftat mehr. Würden jetzt alle anfangen, sich gegenseitig umzubringen? Vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber.
Vielleicht eine andere Metapher, Ruslan. Wenn du in einer Beziehung bist, hast du ja theoretisch die Freiheit, fremd zu gehen. Bist du dann gleich auch ein schlechter Freund?
Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das eine bessere Metapher ist. Also Leute, falls ihr hier zuhört und euch eine bessere Metapher einfällt, ich finde, Alex und ich haben hier beide ein bisschen ins Klo gegriffen. Aber der Punkt der Aussage ist, du kannst doch nicht behaupten, dass du ein schlechterer Mensch bist, nur weil du jetzt mehr Freiheit hast. Oder?
Das glaube ich auch nicht. Nee, auf gar keinen
So,
Fall.
das meine ich doch. Also das ist doch irgendwie irgendwie krank. Und vor allem, was ich immer sehr, sehr abgewehrt habe, was ich nie gut fand, ist, wenn man auf sachliche Fragen, wenn man auf Fakten, auf Dinge, die schwarz auf weiß belegbar sind, emotional argumentiert. Also wenn du auf eine Führungskraft zugehst und sagst, hey, ich habe gehört, als Makler, da gibt es bis zu 45 Promille, manchmal sogar mehr für einen Abschluss im Bereich Leben. Und dann heißt es, ja, aber du hast dann keine Werte mehr. So, das ist auch irgendwie unpassend.
So ungefähr waren die Antworten. Das kann man sich wirklich eins zu eins so vorstellen. Man ist gegen so eine Wand gelaufen und dachte sich dann so, hä? Okay. Aber das hat jetzt meine Frage nicht wirklich beantwortet.
Hast du vielleicht so ein Best-of an Aussagen, oder wie soll ich sagen, also das, was du jetzt gesagt hast, ist ja praktisch eigentlich fast schon eine Lüge, wenn man sagt, hier als Makler hast du keine Werte, oder was ich auch schon häufig gehört habe, als Makler zahlst du Tausende von Euro für deine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung, was nicht stimmt, oder als Makler stehst du haftungstechnisch mit einem Bein im Knast, wenn du den Kunden falsch berätst, was auch nicht stimmt, das sind alles Lügen. Wurde dir sowas auch erzählt?
Ja, sehr viel tatsächlich. Gab irgendwann auch tatsächlich sogar ganze Meetings dazu. Ich kann ja vielleicht mal ein, zwei Beispiele nennen. Ein Beispiel ist zum Beispiel, hey Ruslan, pass auf, als Makler hast du da zwar kurzfristig mehr, aber langfristig viel weniger Einkommen.
Warum?
Verstehe ich auch nicht. Wird aber erzählt.
Also
nachgelagert, wenn du in der höchsten Position angekommen bist, verdienst du mehr Geld, als du jemals als Makler verdienen könntest.
Ja, aber bis ich in die höchste Position angekommen bin, dauert es erstmal 10 Jahre. Und in den 10 Jahren verdiene ich als Makler schon mal echt eine ganze Menge mehr Geld. Plus, ich habe als Makler Bestandsprovisionen. Plus, wenn ich mir eine ordentliche Firma mit Mitarbeitern aufgebaut habe, habe ich mich auch multipliziert. Also, ich kenne sehr viele Makler inzwischen, die jährlich deutlich über 7-stellig machen. Ich kenne keinen einzigen Strukturvertriebler, der jährlich 7-stellig macht.
Ich muss dazu sagen, das ist, finde ich, die schönste Werbung, die die Führungskräfte einem geben können. Also wenn die rumerzählen und sagen, hey, der und der ist wegen Kohle abgehauen, dann machen die ja perfekt Werbung für einen. Weil die Vermittler denken, ja, hey, warte mal, es gibt ja wohl eine Welt, wo es irgendwie besser laufen kann bei mir. Und plötzlich melden die sich bei einem.
Ja, aber das ist doch auch so eine hirnrissige Aussage. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du trainierst, ja, wenn du rekrutiert wirst, da wird dir doch das Blaue vom Himmel erzählt, wie viel du denn alles verdienen kannst, wenn du dir ein Team aufbaust und wenn du Kunden gewinnst. Bei mir hieß es damals, ja, guck mal, in einem normalen Unternehmen wie Mercedes, dann fängst du erstmal an, dann musst du erstmal 5 Jahre arbeiten und alle Positionen kennenlernen. Dann kannst du nach 6 Jahren oder so vielleicht, wenn eine Position frei ist, mal ins mittlere Management aufsteigen, wo du so 70.000, 80.000 im Jahr verdienst. Und dann, wenn du dich dort bewiesen hast und täglich Überstunden gemacht hast, dann kommst du vielleicht in ein höheres Management, wo du dann auch wirklich über 6-stellig im Jahr verdienst. Bei uns ist das Ganze in weniger als 5 Jahren möglich. Da wird doch die ganze Zeit mit Geld gelockt. Also ich kenne keinen Strukturvertriebler, der Menschen über Goodwill, über Werte, über Benefit für den Kunden, ohne ein einziges Mal das Einkommen zu erwähnen, einstellt. Also da wird doch wirklich immer über die Verdienstmöglichkeiten rekrutiert. Oder wie hast du das kennengelernt?
Naja, ich denke halt, wenn ich vorhabe, Unternehmer zu werden, habe ich ja nicht vor, wenig Geld zu verdienen. Also natürlich geht es auch irgendwo um das ganze Thema Karriere. Also welche Karrieremöglichkeiten habe ich? Und da muss ich ja für mich abwägen, welcher Karriereweg ist für mich eigentlich der bessere.
So, jetzt kommt's aber, ja. So wird dann immer argumentiert, wenn Trainees oder wenn Leute, die zweifeln, sagen, ja, hey, das mit den Verdienstmöglichkeiten, das kann ja eigentlich gar nicht stimmen. Ja, wenn du Unternehmer sein willst, dann gehört Geld verdienen auch dazu. Später, wenn du dich dazu entscheidest zu gehen, weil du sagst, hey, ich sehe hier irgendwo einen Weg, mein Unternehmen wirtschaftlicher aufzustellen, heißt ja, du bist doch nur wegen Geld gegangen. Also, das passt für mich einfach nicht zusammen.
Ja, und was aber auch vor allem viel erzählt wird, ist, außerhalb des Strukturvertriebes ist noch nie jemand erfolgreich geworden. Vor allem im Finanzmarkt, das geht gar nicht. Das wurde auch so viel erzählt und so oft versucht, einem eingeredet zu werden. Ich weiß nicht, wie ist deine Meinung dazu?
Ja, hatten wir auch. Ich erinnere mich sogar noch an den TIC, wo Sönke Missfeld höchstpersönlich vorne auf der Bühne stand, also der Vorstand, und dann erzählt hat, ja, in den vergangenen 30 Jahren haben sich einige dazu entschieden, uns zu verlassen und das auf eigene Faust zu probieren. Von denen ist keiner erfolgreich geworden. Die sind alle entweder pleite gegangen oder sind nach einer Zeit wieder zu uns gekommen. Das war, ich hoffe, also wörtlich war das wahrscheinlich nicht genauso eins zu eins wiedergegeben. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber das war zu der Zeit, wo wir mit unserer Struktur uns von unserem Strukturvertrieb gelöst haben. Und da gab es auch eine riesige Welle,
wo man versucht hat, die Leute zu impfen und dagegen zu sprechen und zu sagen, hey, das funktioniert so nicht. Und dann stellt sich der Vorstand auf die Bühne und sagt, ja, außerhalb von unserem Vertrieb ist noch nie jemand erfolgreich geworden. Weil ich mir auch so denke, Alter, es gibt in Deutschland mindestens 10 Vertriebe. Einfach mal so aus der Pistole geschossen, ja. Wenn man die einfach mal aufzählen wollte. Tekis, Telis, DVG, MLP, Horbach, Proventus, Ergo Pro, was weiß ich nicht, was es da noch alles gibt. Du wirst doch immer nur in deinen eigenen Vertrieb geholt und du lernst nie was anderes kennen. Du lernst höchstens die Produkte der anderen Vertriebe kennen, weil du mal einen Kunden abwirfst. Aber du schaust dir nie einen anderen Vertrieb an. Und trotzdem denkt jeder in seinem Vertrieb, er ist der Geilste. Und außerhalb des Vertriebes kann man nicht erfolgreich werden. Bis dann Leute wie du zum Beispiel kommen und es öffentlich wie in diesem Podcast machen und zeigen, hey, es geht doch, oder?
Auf jeden Fall. Was ja auch oft gepredigt wurde, zumindest bei uns, ist, dass gesagt wurde, hey, das Geschäftsmodell als freier Makler, das ist absoluter Schmutz. Wo ich bis heute denke, welches Geschäftsmodell meinen die? Weil als freier Makler ist es ja dein Geschäftsmodell, was du selber entwickelst. Und wenn du dein Geschäftsmodell, was du selber entwickelst, Schmutz findest, dann bau dir halt Neues auf.
Gab es denn Beispiele dafür, warum das Geschäftsmodell eines Maklers Schmutz ist?
Naja, es wurde zum Beispiel gesagt, ja, hier die Makler, also gerade die, die auch auf Recruiting-Kurs gehen, deren Job ist es, den ganzen Tag nur auf Instagram Leute anzuschreiben.
Aha.
Okay. Und dann in der Hoffnung, dass man darüber irgendwie Leute aus Strukturvertrieben oder aus der Ausschließlichkeit vielleicht sogar abwirbt.
Und okay, mal angenommen, es wäre so. Ist es denn der bessere Weg, durch die Fußgängerzone zu laufen, um Leute anzuquatschen und zu fragen, hey, du siehst nach einer Führungskraft aus. Hast du Interesse an einer Karrierechance?
Wir suchen da zufällig noch zwei.
Ja. Wir sind gerade ein Startup beim Expandieren und suchen noch fähige potenzielle Führungskräfte. Ist das dann der bessere Weg? Also ganz ehrlich, ich würde jetzt nicht unterschreiben, dass diese Aussage so richtig ist, aber selbst wenn es so wäre, wenn ich über Social Media, über Instagram von Sofa aus Leute akquirieren kann und mein Unternehmen wachsen lassen kann, dann mache ich das doch. Oder was ist denn das Verkehrte daran?
Ja, wenn man da wirklich gewillt so ist, kann man das ja auch machen. Das ist ja auch absolut legitim.
Ja, vollkommen okay.
Aber wenn man das Geschäftsmodell nicht gut findet, dann sucht man sich einfach ein anderes, weil man ist ja wieder in der Freiheit, das selbstbestimmt entscheiden zu können.
Ja, ich glaube, viele Leute, die wirklich deep im Strukturvertrieb drin sind, also vom Kopf her, vom Mindset her, die können sich gar nicht vorstellen, was es bedeutet, wirklich unternehmerische Freiheit zu haben und frei entscheiden zu dürfen, was mache ich, was mache ich nicht.
Ja. Was ja auch oft erzählt wurde, ist, dass die Leute, die ihn abwerben, einfach nur auf Headhunter-Prämien aus sind, die angeblich ausbezahlt werden. Hast du vielleicht auch schon mal gehört? Du lächelst gerade.
Ja.
Also keine Ahnung, wo das herkommt. Ich fände es cool, wenn es welche gäbe.
Ja, ich fände es auch gut. Also ich fände es richtig gut. Headhunter-Prämien, was weiß ich. Oder 10.000 pro Kopf, ich müsste mal mit jemandem sprechen. Das wär eine super Sache, aber
Das habe ich gehört. Für einen Teamleiter gibt es 10.000 Euro.
Junge.
Wäre schön, wenn es das auch mal zusätzlich gäbe, aber ja,
keine
Ahnung, wo das herkommt.
Hätte ich nichts dagegen, Mann. Hätte ich wirklich nichts dagegen. Also ich glaube jetzt nicht, dass irgendjemand dazu bereit ist, eine Kopfgeldprämie von 10.000 Euro zu bezahlen, nur weil man jemanden abwirbt aus dem Strukturvertrieb, aber Mann. Die Leute versuchen das Geschäftsmodell, was wir fahren, zu rechtfertigen. Die verstehen nicht, warum es diesen Podcast gibt. Die verstehen nicht, warum wir diese Aufklärung betreiben. Die verstehen nicht, was die Motivation dahinter ist. Ja, es ist ein Geschäftsmodell, wir verdienen auch Geld damit, aber nicht über Headhunter-Premium, Leute.
Natürlich nicht. Wir sind ja auch gewillt, nachhaltige Strukturen aufzubauen, zu gucken, dass die Vertriebler wirklich erfolgreich werden. Weil wenn man einfach nur eine Headhunter-Prämie kassieren würde, aber der Vertriebler nichts machen würde, für wen würde sich denn diese Headhunter-Prämie dann rechnen?
Ja, ich denke, es ist ein guter Moment, in diesem Podcast das Ganze jetzt mal aufzulösen. Ich erkläre euch jetzt einfach mal kurz, wie das Geschäftsmodell funktioniert. Also für alle, die sich gefragt haben, hey, wie funktioniert das Geschäftsmodell von Russland, von Sam, jetzt auch von Alex, warum machen die das? Warum machen die diesen ganzen Aufriss über die Aufklärung? Ich sag euch einfach, warum. Weil wir richtig gute Unternehmer sind. Wir sind richtig, richtig gut im Online-Marketing und wir haben den größten Engpass, den es in jedem Vertrieb, in jeder Selbstständigkeit gibt, nämlich den qualifizierten Endkunden, den haben wir gelöst. Jeder, der zu uns kommt, kann, wenn er möchte, täglich 15, meinetwegen auch 20 Kundenanfragen haben. Das ist nämlich alles immer nur eine Frage vom Budget, von der Werbung. Also wenn man das Werbebudget richtig einstellt, kommen auch mehr Kundenanfragen rein, wenn die Werbung natürlich entsprechend gestaltet ist. Und dadurch, dass wir diese Fähigkeit haben, dass wir Kontaktdaten von Kunden und Kundenanfragen quasi auf Knopfdruck generieren können, haben wir ein potenziell unendliches Potenzial an Menschen, denen wir diese Anfragen zur Verfügung stellen können. Und wir wissen, dass ihr im Strukturvertrieb, dass ihr das nicht habt. Wir wissen, dass ihr eure Freunde, Verwandte, Bekannte, 200er-Listen abtelefonieren müsst. Wir wissen, dass ihr in Clubs gehen müsst, um Leute zu akquirieren. Wir wissen, dass ihr Gin-Tastings macht. Wir wissen, dass ihr Vorträge machen müsst. Wir wissen, dass ihr Cashflow-Abende machen müsst, um irgendwann 3-4 Leute einzuladen und dann auf das Thema Versicherung zu pitchen. Und dieses Leid können wir euch einfach ersparen, indem ihr einfach zu uns kommt und sagt, hey, wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten. Dann arbeiten wir eine Zielgruppe für euch aus, setzen die Werbeanzeigen auf. Wir kriegen eine Menge Leads, die ihr zur Verfügung gestellt bekommt. Das ist wie ein Telefonbuch an potenziellen Kunden, die ihr alle durchtelefonieren könnt, euch auf Termin legen könnt und die zu Kunden machen könnt. Und dazu werden wir mit Alex später auch nochmal ein bisschen sprechen. Er hat dann nämlich schon ein bisschen Erfahrung damit gemacht, nicht wahr?
Auf jeden Fall. Was ich vielleicht noch dazu ergänzen kann, auch zum Thema, warum bin ich Makler geworden? Ich habe irgendwann auch gedacht, hey, warte mal, wenn es eine bessere Möglichkeit gibt, habe ja ich auch die Verantwortung meinem Team gegenüber, weil das ein Versprechen ist, was ich denen gegeben habe, die erfolgreich zu machen. Das heißt, wenn es eine bessere Möglichkeit gibt, muss ich die auch dahingehend vernünftig aufklären.
Was für eine bessere Möglichkeit kann es denn geben, wenn du deinen Jungs, deinem Team einfach sagen kannst, hey, in Zukunft haben wir einen kontrollierten Zufluss an Kundenanfragen?
Wir hatten damals, manche haben das Wochentermine, manche A- und O-Termine genannt. Dann ist man so Netzwerklisten durchgegangen und hat eine Stunde lang irgendwie Akquiseansätze runtergeschrieben, überlegt, hey, wie kriegen wir den als Kunden, wie kriegen wir den als Kunden? Ich finde es schön und ich glaube, mein Team findet es noch schöner, dass all diese Sachen nicht mehr vorhanden sind. Und ich erinnere mich an eine Aussage nach meiner Kündigung. Hey Alex, vielleicht bist du ja wirklich schon so weit, dass du als freier Unternehmer erfolgreich werden kannst. Aber dein Team wird auf jeden Fall, wenn die nicht das Umfeld haben, nicht das Büro mehr haben, die werden auf gar keinen Fall erfolgreich werden können. Das funktioniert bei deinem Team noch nicht, die sind einfach noch nicht weit genug. Wo ich dann mich bis heute frage, hey, warte mal, wenn ich meinem Team höhere Provisionssätze gebe und Kundenanfragen auf Knopfdruck ohne Ende, wie sollen die es dann bitte hinkriegen, nicht erfolgreich zu werden? Das funktioniert ja faktisch gar nicht. Die müssen ja wirklich sich wehren gegen die Arbeit.
Ja, das ist ja der entscheidende Punkt. Vor allem, was hier jetzt einfach nicht verstanden werden kann, ist, dass ein Unternehmen genauso funktioniert. Also ich habe immer wieder die Aussage gehört, ja, jedes Unternehmen ist ein Pyramidensystem, weil oben ist ja der Chef und unten ist der Fließbandarbeiter und der Fließbandarbeiter verdient nicht so viel wie der Chef, deswegen verdient der Trainee auch nicht so viel wie ein Generalmanager. Dieser Vergleich wurde
immer... Typische Einwandbehandlung.
Typische Einwandbehandlung, ne? Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. In jedem Unternehmen, zum Beispiel bei mir in der Firma, ist es so, wir haben jetzt inzwischen 9 Mitarbeiter und es ist mein Job, dafür zu sorgen, dass diese 9 Mitarbeiter genug zu tun haben, dass die Berater genug Kundenanfragen haben, die sie abberaten können, dass die Assistenten genug hier Termine vorbereiten können, dass sie genug Berechnungen machen können, dass die Buchhaltung entsprechend genug zu tun hat, weil wir entsprechend Ausgaben haben und Einnahmen haben. Das ist mein Job als Unternehmer, dafür zu sorgen, dass meine Mitarbeiter genug zu tun haben. Es ist nicht die Verantwortung der Mitarbeiter, dafür zu sorgen, dass das Unternehmen läuft. Im Strukturvertrieb seltsamerweise ist es genau andersrum. Der Trainee, der Beraterassistent, der Juniorberater, die sind dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass die Leute auf die anquatschen, damit Kunden ins Büro kommen. Es ist nicht die Führungskraft, die die Arbeit macht und dafür sorgt, dass Marketing betrieben wird, dass Kunden ins Büro kommen, dass die Trainees oder Beraterassistent oder Juniorberater, dass die Beratungsgespräche führen können. Es ist immer so, dass die Unteren den Umsatz reinholen, der nach oben abgegeben wird. Meine persönliche Erfahrung.
Ja, die Führungskräfte haben eher den Job zu sagen, hey, jetzt ruf die Leute an, jetzt geh feiern, quatsch ein paar Leute an, vielleicht auch als Vorbild das einmal vorzumachen, so hey, guck mal, ich quatsch mal 5 Leute im Club an, du schaust dir an, wie das geht und machst es dann genauso nach. Das sind halt eher so die Jobs der Führungskräfte, aber nicht wirklich, dass man sagt, hey, lieber Partner, pass auf, wir füllen jetzt mal deinen Kalender, du bekommst jetzt 30 qualifizierte Kundenanfragen, die haben alle Bock auf eine vernünftige Beratung. Telefonier die gerne ab. Wenn du es nicht hinbekommst, sie zu telefonieren, dann bekommst du sogar auch noch einen Setter gestellt.
Ja. Setter ist übrigens jemand, der Kundenanfragen abtelefoniert und Termine legt. Na, das ist
genau, also man kriegt dann wirklich qualifizierte Termine in den Kalender bereits reingelegt, mit allen Notizen, die aus dem Telefongespräch schon hervorgehen.
Ja, also falls du im Strukturvertrieb bist, hier gerade zuhörst und dir einfach mal so die Aufgaben deiner Führungskraft bewusst machst, stell dir doch mal die Frage, was genau macht er für dich, außer einmal die Woche mit dir quatschen, Akquiseansätze durchgehen und dir zu sagen, hey, ruf den jetzt mal an. Wie viele S1s hast du gerade in Vorlage? Wie viele Termine hast du in Vorlage? Wie viel Umsatz hast du gerade in Vorlage? Die Führungskraft liefert dir keine Kundenanfragen, sondern die quetscht Kundenanfragen aus dir raus, nicht wahr?
Das stimmt. Was meine Führungskraft gut konnte, ist, dass man mit der sehr, sehr viel trinken konnte. Das ist vielleicht auch noch ein Aufgabenbereich.
Ja, da haben die Strukturvertriebler teilweise irgendwo eine besondere Gabe, aber ich glaube, das ist überall im Vertrieb so.
Wahrscheinlich.
Lass uns nochmal zurück auf deine Story zurückkommen. Also du hast dich dann irgendwann dazu entschieden, okay, Strukturvertrieb ist jetzt nicht der richtige Weg für mich. Zu diesem Zeitpunkt warst du Teamleiter, glaube ich, ne?
Ich war Teamleiter, genau.
So. Was übrigens für alle, die das jetzt hören und den Strukturvertrieb, in dem wir waren, nicht kennen, das ist schon eine der höheren Positionen. Ist noch nicht ganz top of the pops, aber Teamleiter zu werden, das erfordert schon ein bisschen Ansporn, damit man das schafft.
Genau, du wurdest schon oft nach vorne gestellt, du hast Vorträge gehalten. Ich hatte insgesamt ein Team von, ich meine, 8 waren das, mir unterstrukturierten Partnern, und war schon eine Position, die erschrebenswert, sage ich mal, ist, ne?
Ja, so, und dann wirst du quasi so ein bisschen auf den Podest gehoben, so ein bisschen, du bist so der Hero, du hast es geschafft, die Schallmauer, die Großnadel hast du jetzt erreicht. Und dann kommt der Moment der Kündigung. Wie hat sich das für dich angefühlt?
Boah, emotional, glaube ich, schwer in diese Lage wieder reinzuversetzen. Auf jeden, also ich kann mich noch ein paar Wochen vor der Kündigung, vielleicht um da anzusetzen, erinnern. Da habe ich von meiner damaligen Führungskraft noch eine Memo bekommen auf WhatsApp, wo er gesagt hat, dass wir beste Freunde wären und so weiter und so fort. Und dann stellt man sich natürlich eine Kündigung so vor. Hey, Alex, wenn du einen anderen Weg für dich persönlich siehst, akzeptiere ich das natürlich. Ich als dein bester Freund unterstütze dich in der Hinsicht und guck, dass wir einfach eine saubere Trennung voneinander hinkriegen. So hat man sich das, glaube ich, vorgestellt. In der Praxis war es ein bisschen anders. Im Kündigungsgespräch wurde die Freundschaft eigentlich sofort beendet. Also mir wurde gesagt, hey Alex, wenn du jetzt wirklich den Vertrieb verlässt, dann will ich menschlich auch mit dir gar nichts mehr zu tun haben. Für mich ist ein absolut harter Cut, was mich persönlich leider menschlich wirklich sehr, sehr enttäuscht hat. Mir wurde auch dann im Kündigungsgespräch 2 bis 3 Mal mit einem Anwalt gedroht. Ich weiß bis heute nicht, warum. Also unter welcher Prämisse man einen Anwalt auf mich schicken könnte, einfach nur, weil ich kündige. Ist auch bis heute logischerweise dazu nichts passiert. Und ja, man wurde einfach als total dumm dargestellt, als wenn so, hey, wir brauchen dich hier eh nicht, wir werden eh auch ohne dich erfolgreich, verpiss dich bitte einfach. Und dann wurde mir gesagt, es ist total dumm, dass man in einer Krise geht, man soll doch seine Fähigkeiten, die man hat, nicht überschätzen. Und wenn ich mich recht entsinne, wurde mir sogar vorgeworfen, dass ich so gefühlt Gotteskomplexe habe oder entwickelt habe in der Zeit und deswegen es mir überhaupt zutraue, am freien Markt tätig sein zu können. Also es war wirklich schon sehr krass.
Das ist doch heftig, halt. Also musst du überlegen, ein paar Wochen vorher kriegst du noch das Bekenntnis, dass ihr beste Freunde seid. Du bist wahrscheinlich in den Wochen und Monaten vorher ein paar Mal nach vorne geholt worden, als Beispiel für erfolgreiche Leistungen gezeigt worden, hast irgendwie Vorträge gehalten. Und am Ende heißt es doch, ja, du hast einen Gottkomplex, du schaffst es niemals alleine. Das ist doch...
Ja, mittlerweile kann ich drüber lachen. In dem Moment hat es wirklich schon sehr, sehr hart wehgetan, weil man auch die Menschen um sich herum irgendwo geschätzt hat, ne? Aber im Nachgang betrachtet, glaube ich, dass diese Freundschaften, die man hatte, größtenteils einfach nur erkauft waren. Also über die Leitungsvergütung, die man so gesehen, denen bezahlt.
Das ist ein spannender Aspekt. Also ich lade jeden, der im Strukturvertrieb ist, herzlich dazu ein, sich mal die Frage zu stellen, meine Führungskraft, von der ich glaube, dass sie mein Freund ist, wäre sie auch dann noch mein Freund, wenn er nichts mehr oder wenn sie nichts mehr an mir verdienen würde? Weil sobald es monetär wird, da trifft das Sprichwort, bei Geld hört die Freundschaft auf, sehr, sehr, sehr zu. Sobald die Leitungsvergütung wegfällt, sobald der Overhead wegfällt, ist die Freundschaft plötzlich auch nicht mehr so wichtig. Und das merkt man meistens erst dann, wenn man konkret wird. Solange man im selben Team ist und solange man sagt, hey, Beförderungsrennen, lass mal Umsatz schreiben, so und so viel fehlt noch bis zur nächsten Stufe, ist alles in Ordnung. Sobald man irgendwie ein bisschen schwächelt, ein bisschen weniger Termine hat oder so, dann wird schon ein Interventionsgespräch geführt, so, hey, was ist los bei dir, du kommst nicht vorwärts, wo sind die S1-Termine? Aber wenn du dann sagst, was meinst du? Ja, denk an deine Ziele, genau. Und dann überlegst du dir, hey, ich will aus meinem Leben was machen. Es ist mein Leben. Ich treffe diese Entscheidung für mich. Ich möchte diesen Karriereschritt hier beenden und einen neuen anfangen. Dann ist das plötzlich Cut. Vorbei. Kein Kontakt mehr. Das ist doch... Also ich finde das nicht gut.
Genau, so plötzlich wurde man total geächtet. Es hat ungefähr 5 Minuten gedauert, dann war ich aus allen WhatsApp-Gruppen, die es irgendwo gab, entfernt. Teilweise nicht nur berufliche WhatsApp-Gruppen, was ich ja irgendwo nachvollziehen kann, teilweise so WhatsApp-Gruppen, wo es wirklich darum ging, hey, wir sind heute Abend unterwegs, wer hat Bock zu saufen? Also komplett private Kreise auch mit drin. Selbst aus solchen Gruppen wurde ich sofort entfernt. Ich habe sofort über Nacht etliche Insta-Follower bekommen. Alle möglichen Leute haben mich auf WhatsApp blockiert. Also ich habe einfach alle Profilbilder nicht mehr gesehen, obwohl ich nicht mal eine einzige Person angeschrieben habe. Und man wurde wirklich komplett rausgeächtet. Und ich stelle mir auch mittlerweile die Frage, wie wäre es eigentlich gewesen, wenn ich nicht gesagt hätte, ich gehe in die freie Maklerschaft, sondern wenn ich gesagt hätte, ich gehe in einen anderen Vertrieb. Anstatt dass es blau ist, ist es plötzlich rot oder ist es plötzlich gold. Wäre ich dann immer noch so böse für die? Oder wäre das
Ja.
dann vielleicht entspannter, weil die Gefahr in mir nicht mehr sehen?
Nee, wäre genauso für dich. Also die einzige Chance, die du hast, aus meiner Sicht, im Strukturvertrieb deine Freunde zu behalten, ist, wenn du in eine andere Branche gehst. Zum Beispiel, du bist, keine Ahnung, hast ein IT-Studium, kommst im Strukturvertrieb nicht weiter, dann gehst du irgendwie in einen IT-Job, dann halten die Leute an dir fest, versuchen Bindung zu dir zu halten, weil du dann ein guter Empfehlungsgeber werden kannst für Partner und für
Genau.
Kunden. Ja, das habe ich ein paar Mal miterlebt. Einer ist Fluglotse geworden, mit dem hat man dann plötzlich ganz, ganz viel genetzwerkt und den zu Partys eingeladen. Der andere ist dann zur, ich weiß nicht, TÜV oder DEKRA gegangen. Mit dem hat man dann auch ganz, ganz viel genetzwerkt und war dann befreundet, weil man daraus einen Nutzen ziehen kann. Diese Leute können dann Empfehlungsgeber werden. Sobald du in einen anderen Vertrieb gehst oder Makler wirst, was so das Schlimmste an Bösen ist, bist du Konkurrenz. Und dann geht es ja auch nicht mehr, dass die Leute mit dir abhängen. Stell dir mal vor, ich bin deine Führungskraft. Du gehst jetzt raus und wirst jetzt Makler. Und dann sage ich, hey, komm, privat, lass mal unterwegs sein. Was weiß ich, ein bisschen was trinken, ein bisschen Party machen. Und ich habe zwei, drei potenzielle Partner dabei, die ich akquirieren will, weil man das ja im Strukturvertrieb so macht. Jetzt gehen die auf dich zu und sagen, hey Alex, bist du eigentlich auch in dem Vertrieb? Und du sagst, nee, ich bin Makler. Und die fragen dann, warum? Dann ist doch meine komplette Akquisebemühung für mein Team, für meinen Vertrieb dahin. Und genau dasselbe passiert doch auch für den Vertrieb. Ja, wenn du in einem anderen Vertrieb bist und die fragen, hey Alex, bist du auch in dem Vertrieb? Das ist doch der beste Vertrieb. Und du sagst, nee, ich bin im anderen. Der ist im Blauen, ich bin im Roten. Warum? Plötzlich fangen die Argumentationen an. Plötzlich bricht diese ganze Welt, wir sind geil, bei uns das ist es am geilsten zusammen. Und deswegen kannst du auch, aus meiner persönlichen Sicht, und das habe ich auch noch nie erlebt, ein Strukturvertriebler sein oder du kannst im Strukturvertrieb keine guten persönlichen Freundschaften pflegen, weil du früher oder später immer auf diesen Punkt kommst, dass du deinem Freund auf den Sack gehst, dass er entweder Kunde werden soll oder dass er dich weiterempfehlen soll oder dass er Partner werden soll. Also.
Ja. Also der einzige Punkt, wie man wirklich die Freundschaft nachhaltig pflegen kann, ist im Vertrieb zu bleiben oder wirklich sehr, sehr guter Empfehlungsgeber zu werden, weil als Empfehlungsgeber, der keine Empfehlung abwirft, bist du wiederum nichts wert, außer halt, dass du eben Kunde bist.
Ja, genau das ist es. Und das finde ich, wenn man sich das Ganze mal ein bisschen von der Distanz, ein bisschen nüchtern anschaut, finde ich das schon sehr krass. Sehr, sehr krass aus meiner
Ja.
persönlichen Sicht.
Auch Akquisemöglichkeiten, die man einfach als selbstverständlich damals wahrgenommen hat. Zum Beispiel, man geht feiern, man ist in einer Bar, man ist in einem Club, man ist einfach so mal unterwegs und spricht dann Leute an, versucht irgendwie fürs Geschäft zu begeistern. Das war damals in meiner Welt völlig normal und ich glaube, dass ich das auch ganz gut konnte. Mittlerweile bin ich sehr, sehr froh, das nicht mehr machen zu müssen, sondern einfach die Zeit, die ich frei habe, auch genießen zu können.
Ja, das hatte ich auch. Also dieses, ab diesem Moment, wo jemand fragt, den du noch nicht kennst, was machst du beruflich, geht so plötzlich dieser Modus an, so diese, okay, jetzt kommt mein Pitch, jetzt muss ich den
Ja.
begeistern, jetzt muss ich den irgendwie kriegen. Ja? Anstatt einfach entspannt zu sein, zu sagen, was man beruflich macht und wenn es interessant ist, spricht man darüber und wenn nicht, dann halt nicht. Also das ist auch eine Sache, die ich sehr, sehr schätze, dass ich die nicht mehr machen muss.
Ja, also man wird wirklich sehr, sehr stark darauf konditioniert, dass du auf Knopfdruck funktionierst, dein Elevator-Pitch oder deine PR-Story, hieß das bei uns, auf einmal raushaust, um den anderen zu begeistern, bei dir Kunde oder Partner zu werden.
Hast du noch deinen besten Elevator-Pitch, deine beste PR-Story? Hast du hier noch drauf?
Die witzigste oder die beste?
Machen wir mal die beste und dann die witzigste. Ich glaube, ich würde die beide gerne mal hören.
Boah,
Kriegst du es noch hin?
ich kann es mal versuchen, ist jetzt
Okay, okay,
über
okay.
ein
Also,
Jahr her. Der
Alex,
Klassiker.
Alex,
Ja.
was machst du beruflich?
Hey, mega gute Frage. Ich bin als Investmentexperte für ein großes Hamburger Investmenthaus tätig. Und dann, wenn es zur Beratung kommt, steht Versicherung drauf.
Okay, und was war die witzigste?
Hey Ruslan, ich bin Magier.
Okay, was zauberst du?
Wenn du mir 1 Euro gibst, mache ich 2 draus. Wenn du wissen willst, wie es geht, komm ins Büro.
Das ist natürlich professionell. Also, falls ihr zuhört und euch Akquiseansätze für Elevator Pitches oder PR Stories fehlen, schreibt Alex Mohr an, der hat das ganz gut drauf.
Ja, ich brauche gerade ein paar neue Anreize, ne? Ich habe ja meine alten nicht mehr oder kann die zumindest nicht mehr nutzen.
Ja, oder du brauchst sie einfach nicht mehr.
Oder ich brauche die einfach nicht mehr. Also mittlerweile ist auch so, wenn mich Leute fragen, hey Alex, kann ich bei dir das und das machen, aber ich habe da einfach nicht die Kapazitäten zu, dann sage ich denen, hey, sorry, kann ich nicht machen. Ich kann dir aber eine gute Empfehlung aussprechen, weil man einfach über die Leads, die man bekommt, mehr als genug Anfragen hat.
Ja, das ist doch auch geil, einfach mal Nein sagen zu können. Einfach mal nicht jeden zu versuchen, irgendwie auf Gedeih und Verderb als Kunden, Partner oder Empfehlungsgeber gewinnen zu müssen.
Ja, das ist total entspannt, total entspannt. Auch nicht immer diesen Elevator-Pitch auf Knopfdruck raushauen zu müssen und so weiter. Man geht einfach mit einer viel, viel größeren Gelassenheit durchs Leben.
Ja, auf jeden Fall. Sag mal, gab es eigentlich noch Erfahrungen mit deinem alten Vertrieb, nachdem du gekündigt hast? Also ich kriege immer wieder mit von Leuten, wenn sie gekündigt haben, dass dann Vorträge über diese Leute gehalten werden, mit, ja, der hat sowieso nicht zu uns gepasst und der hat seinen Wertekompass verloren und der wäre eh nicht erfolgreich geworden, deswegen ist er gegangen. Gab es sowas bei dir auch?
Ja, also es wurde, das sind alles Sachen, die ich dann im Nachgang links und rechts halt mitbekommen habe. Es wurde zum Beispiel oder wird bis heute noch erzählt, wir haben Alex gekündigt.
Was eine Lüge ist.
Was absolut eine Lüge ist. Also ich würde gerne das Schreiben sehen, wo drauf steht, sehr geehrter Herr Mohr, Sie sind gekündigt.
Ja.
Würde ich gerne sehen. Meine Kündigung kann ich gerne jedem nachweisen. Also ich kann es nachweisen, dass ich gekündigt habe und nicht gekündigt wurde. Genau, Gotteskomplexe habe ich schon erwähnt. Ja, also es wurde generell sehr viel nachgetreten. Es wurden, so wie ich das zumindest mitbekommen habe, ich war natürlich nicht live dabei, auch viele Meetings gegen mich, gegen die Maklerschaft gehalten. Es ist, habe ich mitbekommen, dann auch kurz nach mir, ich glaube so 2 Monate nach mir, ein weiterer Teamleiter vom selben Standort nochmal weggegangen. Und das hat natürlich viel für Unruhe, meine ich, denke ich mal, erstmal gesorgt, ne?
Gab es da irgendwelche Aussagen, die du besonders in Erinnerung behalten hast?
Wenn ich ehrlich bin, habe ich versucht, alles größtenteils wirklich zu verdrängen, einfach mit dem Kapitel abzuschließen und einfach gar nichts mehr damit zu tun zu haben.
Das klingt auf jeden Fall nach einer vernünftigen Lösung, ne? Sich auf sich selbst zu fokussieren und sich nicht darüber aufregen, was andere über einen sagen.
Das glaube ich auch. Mit der Vergangenheit abschließen und in die Gegenwart und vor allem in die Zukunft schauen.
Aber so ganz damit abschließen kann man ja doch nie wirklich. Also bereust du es, im Strukturvertrieb gewesen zu sein?
Absolut nicht, nein. Also ich finde, man wurde fachlich sehr, sehr stark ausgebildet, man wurde vertrieblich sehr, sehr gut befähigt und zu einem großen Teil nicht unbedingt alles, aber das, was man so für sich persönlich mitgenommen hat, war es wirklich eine sehr gute Ausbildung. Es war eine sehr teure Ausbildung, wenn man sich das jetzt im Nachgang mal ausrechnet, was man alles so an Leitungsvergütung dafür bezahlt hat. Ich glaube, draußen am Markt gibt es verschiedenste Coachings, die ihn sicherlich weitergebracht hätten, aber war dennoch eine sehr, sehr schöne Zeit auf jeden Fall dort.
Okay, und gibt es vielleicht irgendwas anderes, was du seit deinem Wechsel bereust? Vielleicht, dass du das falsch angegangen bist oder dass du es, ich weiß nicht, auf eine andere Art und Weise hättest machen können?
Ich glaube, das, was ich mittlerweile bereue, also ein Grund, warum ich nicht früher gekündigt habe, war, ich glaube, das hatten wir vorhin schon gesagt, weil man einfach die emotionale Bindung hatte zum Umfeld, aber vor allem auch zur Führungskraft. Ich meine, ich habe mit meiner Führungskraft damals sehr viel Zeit verbracht. Wir waren zusammen auch auf Dubai. Auch in den Niederlanden und so weiter, hatten eine schöne Zeit und da hatte man natürlich eine sehr starke Bindung. Jetzt im Nachgang betrachtet, wo man halt weiß, wie viel die Freundschaft eigentlich wert war, hätte ich definitiv früher gekündigt und würde mir wünschen, dass ich damals früher den Absprung geschafft hätte. Ich würde es aber eher als Wunsch äußern und nicht als bereuen.
Das habe ich auch immer wieder in den Gesprächen. Das ist das, wovor ich die meisten Leute warne, wenn sie ins Gespräch mit mir kommen und sagen, hey, ich würde den Vertrieb gerne verlassen. Was sind so die größten Hürden? Dann sage ich, die größte Hürde ist nicht der Vertriebspartnervertrag. Die größte Hürde ist nicht die Kündigungsfrist, die bis zu 24 Monate in manchen Vertrieben dauern kann. Die größte Hürde ist, sich von dieser emotionalen Bindung zu lösen. Das ist mit der schwierigste Part überhaupt. Und an der Stelle sage ich immer, bedenke bitte, dass du diese Entscheidung für dich treffen solltest und nicht für deine Führungskraft.
Ja, ich finde, man soll einfach entscheiden, hey, will man seine berufliche Entscheidungen, möchte man die emotional oder möchte man die rational treffen?
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Dann hast du ja irgendwann gekündigt musst das ja deine Kündigungsfrist aussitzen und dann dich irgendwie in dieser neuen, freien Welt zurechtfinden, in der du ja auf gar keinen Fall zurechtkommst, weil du einen Gotteskomplex hast. Wie war das so für dich? Gab das für dich irgendwie Stolpersteine, Hindernisse, Herausforderungen, die du als freier Makler hattest, wo du sagst, hey, war schon anstrengend?
Ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, am Anfang hat man oder hatte ich zumindest eine kleine Orientierungslosigkeit, weil du hast auf einmal super, super viele Möglichkeiten. Du hattest vorher die Möglichkeit, entweder du machst Aufbauerkarriere oder du machst Profiberatung. Und jetzt, das hatten wir vor mit dem Geschäftsmodell, kannst du dein Geschäftsmodell selber entwerfen und musst dich selber erstmal zurechtfinden, wo du eigentlich hin willst. Wir hatten ja vorhin über Metaphern gesprochen. Ich habe dafür, glaube ich, diesmal eine ganz gute. Im Strukturvertrieb bekommst du einen VW Golf gestellt, bekommst den Schlüssel in die Hand gedrückt und dir wird gesagt, hey Alex, Schlüssel rein und Abfahrt. Als Makler fährst du vielleicht Porsche statt Golf, aber du musst dir diesen kompletten Porsche von vorne bis hinten komplett erstmal selber konfigurieren. Und das verschafft einem erstmal ein bisschen Orientierungslosigkeit. Welche Reifen sollen da drauf? Welches Lenkrad will ich wählen? Welche Farbe soll der Porsche haben? Das sind halt alles Fragestellungen, die ich so erstmal am Anfang für mich klären musste. Ich würde sagen, das ist ein Stolperstein. Ein anderer Stolperstein, den ich auch vielleicht bei Partnern wahrgenommen habe, ist, dass man faul werden kann oder schneller faul werden kann, weil man hat einfach durch deutlich weniger Arbeit plötzlich viel mehr Ertrag und auch einfach deutlich stärkere Folgeeinnahmen durch Bestandsprovision und so weiter, was einen natürlich ein bisschen entspannter werden lassen kann.
Ja. Also den ersten Punkt, den sage ich auch immer, viele sind mit der Freiheit am Anfang ein bisschen überfordert. Das ist ein bisschen die Qual der Wahl. Hättest du es klug gemacht und hättest direkt von vornherein mit mir zusammengearbeitet, hättest du natürlich einen Weg aufgezeigt bekommen, Porsche konfiguriert, fertig, fahr ihn. Aber du musstest dich für einen anderen Weg entscheiden, das heißt selber schuld. Nein, Spaß beiseite, mein Lieber. Diese Schwierigkeiten hat natürlich jeder irgendwo, weil du plötzlich aus einem System, das auf Schienen gefahren ist, würde ich jetzt mal sagen, in ein System rausfährst, wo du frei lenken kannst, wo du dich frei entscheiden kannst, was mache ich jetzt als nächstes? Und damit sind viele wirklich tatsächlich überfordert. Also wenn ihr gerade im Strukturvertrieb seid, Leute, und darüber nachdenkt, euch eine Existenz als Makler aufzubauen, seid euch der Tatsache bewusst, dass das keine Entscheidung ist, die von heute auf morgen fertig ist, sondern dass es ein Prozess ist, in den man reinwachsen kann und muss. Und das ist dir, glaube ich, ganz gut gelungen, oder Alex?
Ich glaube auch. Und ich glaube, was wirklich sehr hilfreich ist, das, was du gerade sagtest, wenn man einfach Ansprechpartner hat, auf die man zugehen kann, bei denen man sagen kann, hey Alex, hey Ruslan, ich bin hier ein bisschen orientierungslos, kannst du mir bitte mal weiterhelfen? Ich weiß nicht ganz, in welche Richtung es bei mir gehen soll. Da unterstützen wir selbstverständlich an allen Stellen.
Ja, wurde dir auch gesagt, dass du als Makler ganz alleine bist und nur im Strukturvertrieb Gemeinschaft besteht?
Ja, klar, auf jeden Fall. Du bist dann alleine im Homeoffice, du arbeitest ja digital. Digital kann man auch gar keine Kundenbeziehungen aufbauen. Strukturen und so weiter abbilden, mussten die Leute erstmal lernen, dass es auch als Makler geht. Also was musste man denen erstmal beibringen?
Und wie ist deine Erfahrung so bisher? Wie alleine fühlst du dich, seit du Makler geworden bist?
Ganz und gar nicht. Also man hat immer soziale Interaktion. Ich arbeite größtenteils wirklich nur noch von zu Hause aus. Das heißt, ich habe jetzt aktuell keine Bürogemeinschaft oder ähnliches, aber man ist ständig in Zoom-Meetings, man hat dazwischen ständig Telefonate, man hat auch Kundengespräche, wo man sich dann natürlich nicht einsam fühlt. Man hat regelmäßig Veranstaltungen, sei es die Messe von dem Maklerpool, an dem wir angebunden sind, sei es auch letztens, da gibt es ja auch eine Podcast-Folge zu beim Bootcamp. All die Sachen geben einen schon ein sehr, sehr großes Gemeinschaftsgefühl und sehr viel Drive insgesamt.
Insurance Campus, der jetzt demnächst kommt. Und auch private Veranstaltungen, wo man sich einfach mal zusammen verabredet, wie jetzt zum Beispiel die Contra. Ne?
Also, genau. Das war eher ein Zufall, aber wir waren ja auch schon mal in Göttingen mal im Savoy zusammen unterwegs.
Wir waren auch mal in Osnabrück im
im Virage.
Virage, genau, stimmt. Wo wir uns gefragt haben, ob Osnabrück irgendwo eine vernünftige Einfahrt hat, weil es einfach nur kaputte Landstraßen sind, die nach Osnabrück führen. Aber das ist nochmal eine andere Thematik.
Ja, also auch da, wenn jemand eine Gemeinschaft sucht, schreibt uns an. Wir kommen gerne vorbei. Wir gehen feiern. Wir gehen mit euch meinetwegen auch Meeting machen, was auch immer.
Ja, also was die Leute unterschätzen ist, dass Deutschland gar nicht so groß ist. Also innerhalb von 5 bis 8 Autostunden bist du von Kassel aus überall in Deutschland, egal wo. Und ja, das ist so problemlos für uns, das ist recht easy. Wenn du dein Leben heutzutage anschaust, jetzt als Makler, nachdem du den Strukturvertrieb verlassen hast, die Erfahrung gemacht hast und jetzt auch deine Erfahrung als digitaler Makler gemacht hast, was würdest du sagen, erfüllt dein Leben heutzutage jeden Tag?
Boah, ich würde sagen, ich habe mittlerweile viel mehr Freiheit, viel mehr persönliche Weiterentwicklung und auch einfach viel mehr finanzielle Möglichkeiten. Zum Thema Freiheit, wenn ich da einmal andocken darf, man hat einfach gar keine freiwilligen Pflichtveranstaltungen mehr, um es mal so auszudrücken.
Schönes Wort.
Ja, aber es gibt einfach viele Veranstaltungen, ne? Klar, du bist total freiwillig da, aber als Unternehmer musst du dich darauf committen und unbedingt vor Ort sein. All diese Veranstaltungen sind einfach weggefallen. Ich hatte, glaube ich, rund, ich würde jetzt mal schätzen, 20 Stunden Meeting-Zeitfenster damals die Woche. Aktuell habe ich nur noch zwei Regeltermine in meinem Kalender, a 30 bis 60 Minuten ungefähr. Also ohne die Regeltermine ist der Kalender so gesehen erstmal grundsätzlich leer. Man hat einfach keine Führungskraft mehr, die einen die ganze Zeit auf den Sack geht. Also es werden keine Fragen gestellt, hey, warum bist du nicht hier? Warum machst du nicht das? Warum machst du nicht jenes? Man hat einfach da alle Freiheiten. Man muss beim Feiern, was wir vorhin sagten, nicht mehr auf Akquise und Recruiting aus sein. Und was mir aber auch auffällt, wir sind mittlerweile, ich habe da so ein bisschen den Überblick verloren, ich glaube zwischen 15 und 20 wirklich angebundene Vermittler. Einige, die jetzt gerade noch darauf warten, dass die Kündigungsfrist und so weiter ausläuft. Aber die Vermittler schütten einen jeden Tag mit Positivität zu. Damals war das manchmal so, ich gucke auf mein Handy, hey Alex, ich habe Problem hier, ich habe Problem da, ich habe Problem hier. Und du bist die ganze Zeit nur so ein Problemlöser. Mittlerweile, wo die Leute wirklich geil arbeiten können, viele Kundenanfragen haben, schreiben die einem einfach nur, hey Alex, ich bin dir so dankbar, hey Alex, das ist so geil, hey Alex, das hat wieder geklappt. Man wird so viel mit Positivität zugemüllt, dass es einen einfach automatisch glücklich macht. Und ich finde, das schafft einfach alles einem, ja, viel Zeit, sich vernünftig um seine Partner kümmern zu können, vernünftig um seine Kunden kümmern zu können, aber auch darüber hinaus genug Zeit fürs Privatleben zu haben, für Sport zu haben. Und Wochenenden sind mittlerweile auch wirklich Wochenenden, zumindest größtenteils, und sind nicht mit Meetings und Co. komplett zugeladen.
Ja, also das kann ich auch nochmal sehr, sehr, sehr gerne bestätigen, weil ich gestern erst so ein Erlebnis hatte. Ein Makler, ein sehr, sehr junger, ambitionierter Makler, mit dem ich zusammenarbeite, inzwischen einer von denen, mit denen ich wirklich am liebsten zusammenarbeite. Falls du zuhörst, Grüße gehen raus an dich, Timo. Hat mich gestern Nacht um 23:30 Uhr angeschrieben. Wir haben dann nochmal kurz telefoniert und sagte, hey Roslan, ich habe alleine diese Woche 20.000 Euro Provisionsauszahlung geschrieben. Das ist nicht der Monat, das ist nur die Woche gewesen. Und wir haben uns beide einfach riesig gefreut, weil der ist jetzt seit, ich weiß nicht, 2 Monaten, 3 Monaten raus aus dem Strukturvertrieb. Und er hat jetzt inzwischen so Gas gegeben und so viel Termine gelegt und so viel in Kombination aus persönlicher Akquise und Leads Termine gelegt und Umsatz geschrieben, dass er einfach sagt, hey, 20.000 Euro in einer Woche, das ist einfach nur ein unglaublich geiles Gefühl. Und diese Gespräche, diese Telefonate, die hatte ich im Strukturvertrieb nie. Deswegen, das mit der Positivität, das fühle ich, wenn du das gerade so sagst.
Ja, und ich finde, das erfüllt einfach einen, zu sehen, wie die Leute sich weiterentwickeln, wie die Leute glücklich sind, total dankbar einem selber gegenüber sind, weil man denen den Support bietet, weil man denen aber auch die Möglichkeit damals geboten hat. Auch Leute, die vielleicht schon aus dem Markt herausgegangen sind, weil die einfach gesagt haben, hey, ich konnte mich damals im Strukturvertrieb finanziell nicht halten, dass man jetzt die Möglichkeit, die wieder in den Finanzmarkt reinzubringen, weil man einfach weiß, hey, das sind total werteorientierte Menschen, die sind wichtig, weil der Finanzmarkt ein super, super wichtiger Markt ist, und der Finanzmarkt braucht einfach gute junge Leute, und ich finde es schade, wenn junge Leute aus dem Markt gehen, weil sie sich einfach finanziell nicht halten können.
Absolut, absolut. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, der hier mal nochmal deutlich angesprochen werden muss. Denn Strukturvertriebe brüsten sich ja damit, dass sie die einzigen sind, die Menschen weiterentwickeln. Also ich habe vor ein paar Wochen habe ich mit jemandem gesprochen, der seit über 30 Jahren im Strukturvertrieb ist und er sagt, hey, der Grund, warum ich nicht Makler werde, ist derjenige, dass ich im Strukturvertrieb Menschen entwickeln kann. Wahre Persönlichkeitsentwicklung findet nur im Strukturvertrieb statt. So, diese Aussage gab es und das finde ich kompletter Bullshit. Aus meiner persönlichen Sicht, weil du eben in der freien Maklerschaft beziehungsweise im freien Unternehmertum ganz, ganz andere Herausforderungen hast. Ich werde gleich noch ein bisschen was dazu sagen, aber deine persönliche Meinung, Alex, wie sieht es mit der Persönlichkeitsentwicklung aus, seit du den Strukturvertrieb verlassen hast? Findet das statt, findet das nicht statt und wenn ja, wie findet das statt?
Mehr denn je, mehr denn je. Ich hatte damals im Strukturvertrieb, gerade so im Laufe des Praktikums beziehungsweise der Sichtungsphase, dann aber auch die Zeit danach, man hat sich persönlich sehr, sehr stark weiterentwickelt. Ich meine, mein Gott, man war irgendwie 18, 19 Jahre, da hat man so oder so sich viel weiterzuentwickeln. Aber man hat einfach so viel Neues dazugelernt, dass die Entwicklungskurve super stark war. Irgendwann hat die Kurve natürlich abgeflacht. Irgendwann, finde ich, aber ist man weiterentwicklungstechnisch total gegen eine Wand gelaufen. Weil die ganzen Meetings, Veranstaltungen, die man wahrgenommen hat, hat man nicht mehr wahrgenommen, weil man dachte, hey, cool, da lerne ich wieder was und total geil, da nehme ich mir Motivation mit. Man war nur noch da, um als Vorbild für sein Team da zu sein, damit das Team auch dahin kommt. Aber selber eine persönliche Weiterentwicklung war sehr, sehr, sehr stagnierend. Ich habe mich gefühlt, als wenn ich irgendwann gegen eine Wand gelaufen wäre. Mittlerweile fühlt sich für mich jede Woche gefühlt wie ein neues Leben an. Wenn nicht eine Woche, dann spätestens alle 2 Wochen, weil einfach so viel dazu kommt, man durchläuft so viele Herausforderungen und man hat einfach, ja, insgesamt, ich sag mal, viel mehr Möglichkeiten im Markt. Darüber entwickelt man sich fachlich viel mehr. Man hat plötzlich einen digitalen Vertriebsweg, dadurch wird man vertrieblich plötzlich noch viel besser. Man hat plötzlich ein gutes Verständnis für Marketingprozesse. Man hat andere, verschiedene, regelmäßig ändernde Weiterbildungsmöglichkeiten, die man wahrnehmen kann, die einem in dem Feld weiterbringen, wo man jetzt gerade auch die Weiterentwicklung braucht. Und das ist nicht so, hey, ich setze mich ins Meeting rein, einfach nur, weil mein Team da ist und ich sitze eigentlich gefühlt nur meine Zeit da ab und warte, bis ich endlich wieder nach Hause kann. Also die Weiterentwicklung ist wirklich, wow, echt heftig.
Ja, wobei ich Persönlichkeitsentwicklung und Lernen noch mal ein bisschen unterscheiden würde. Also das, was du jetzt auch gesagt hast, hat ja auch viel mit der Lernkurve zu tun, was gewissermaßen Teil der Persönlichkeitsentwicklung ist. Aber aus meiner Sicht ist eine Persönlichkeitsentwicklung, wenn du es schaffst, deine Persönlichkeit so zu entwickeln, dass du zu quasi einem neuen Mensch bist, wenn du Herausforderungen überwindest und dann plötzlich weißt, wie das geht. Und hierbei sehe ich es wie folgt. Im Strukturvertrieb kriegst du immer nur die Meinung des Strukturvertriebs. Selbst wenn du deine übergeordnete Führungskraft angehst, du kriegst immer nur die Meinung deiner Führungskraft. Du kriegst niemals links und rechts eine Perspektive. Und das Ganze geht sogar so weit, ich erinnere mich an ein Gespräch vor ein paar Monaten, da waren wir in München vor dem Hugos. Ich glaube, da warst du sogar dabei. Da haben wir einen Generalmanager getroffen, ein sehr, sehr junger Generalmanager. Ich weiß nicht, ich glaube, Wiesbaden, nee, Darmstadt. Ich glaube, aus Darmstadt ist der Generalmanager, oder? Weißt du es? Ich glaube, Darmstadt war es. Doch,
Generalmanager. Ich weiß, wen du meinst, aber nicht aus welcher Stadt er kommt.
Ja, also ich bin mir jetzt auch nicht 100% sicher, aber ich glaube, es war Darmstadt. Ist ja auch vollkommen egal. Jedenfalls haben wir uns dann so drüber unterhalten und da habe ich ihn einfach mal gefragt, hey, in deinem jungen Alter, du bist Generalmanager geworden, du bist doch richtig krass und du machst richtig viel alleine. Was gibt der Strukturvertrieb dir, was du brauchst, was du draußen nicht hättest? Weißt du, was seine Antwort war?
Erzähl.
In meinen Augen ist meine Führungskraft, also mein Generalmanager, weise. Und selbst ich glaube, dass ich als Generalmanager ohne seine Hilfe nicht vorwärts kommen würde. So. Ich glaube, es war so gemeint.
Man ist dann ja total gebunden in der persönlichen Weiterentwicklung.
Genau das meine ich. Genau das habe ich ihm auch gesagt. Hey, das ist ja wie, wenn du, ich weiß nicht, ich will das jetzt nicht aussprechen, weil das jetzt vielleicht ein bisschen vulgär wäre, aber du hängst ja komplett an ihm dran. Du hast ja keinerlei Freiheit, deine eigenen Herausforderungen zu überwinden, sondern du hast immer ein Backup. Egal was ist, ich renne dahin wie so ein kleines Kind, was zu Mami geht und sagt, hey, ich krieg das nicht geregelt. Und das hat mich so schockiert. Generalmanager sagt, ja, ohne meinen Generalmanager würde ich selber nicht klarkommen. Wir sind beide schon auf derselben Stufe. Ne?
Ja.
Es ist so krass. Ich denke, der größte Mehrwert, den du in der Freiheit hast, im freien Unternehmertum, ist, dass du früher oder später auf Herausforderungen kommst, die dir so eine Nackenschelle geben, dass du dich erstmal links und rechts umschauen musst und gucken musst, hey, wie bin ich hierher gekommen, wie komme ich hier raus? Und dann, wenn du die Stärke entwickelst, dich da rauszuentwickeln, wenn du die Stärke entwickelst, dich da rauszukämpfen, dann schockiert dich nichts mehr und dann bist du in deine Persönlichkeit weitergekommen. Meine Momente, wo ich sage, hey, das hat sich richtig gelohnt, war zum Beispiel letzte Woche mit einem Mitarbeiter, da hatten wir wirklich Meinungsverschiedenheiten, also ein Mitarbeiter, der fest angestellt ist bei mir und ich bin am Telefon, ich habe ein bisschen die Beherrschung verloren und habe ihn aus meiner Sicht so ein bisschen die Meinung gegeigt. Und da hat er mir gesagt, hey, das ist nicht richtig. Du kannst deine Mitarbeiter nicht am Telefon anschreiben. Und plötzlich habe ich kapiert, stimmt, das war unprofessionell, das geht nicht. Und über diese Dinge hinwegzuwachsen, oder dann eine Firma gründen, eine GmbH gründen, eine Holding gründen, zu gucken, wie das steuerlich funktioniert, zu gucken, wie kriege ich das alles so hin, dass das aufgeht, zu gucken, dass Gehälter alle bezahlt werden, dass Buchhaltung funktioniert. Das sind alles Herausforderungen, die du im Strukturvertrieb einfach nicht hast.
Da ist die Herausforderung,
Erfahrung.
Kunde oder Partner.
Ja, da ist die Herausforderung, woher kriege ich den nächsten Kunden oder Partner? Höchstens noch, okay, wo kriege ich ein Büro her, wenn du irgendwo einen Standort aufmachst? Aber das war's dann. Ich persönlich finde, in der persönlichen Entwicklung bist du in einem Vertriebssystem sehr, sehr limitiert.
Du kommst schnell an die Grenzen. Am Anfang ist die Entwicklungskurve sehr stark, aber du kommst sehr, sehr schnell, finde ich, an die Grenzen.
Und vor allem, es ist sehr, sehr vordefiniert, welche Herausforderungen du kriegst. Also letztlich ist es ein Umsatzengpass, ein Engpass an Kunden oder ein Engpass an Partnern. Das sind letztlich so die Engpässe, die du im Vertrieb hast.
Ja.
Und das finde ich sehr, sehr schade, weil die Leute sich selbst die Möglichkeit nehmen, wirklich über sich selbst hinauszuwachsen und Dinge zu erreichen, wovon sie nicht glauben, dass sie imstande dazu wären. Das ja. ist Persönlichkeitsentwicklung. Also Leute, wenn ihr hier gerade zuhört und im Bereich Persönlichkeitsentwicklung interessiert seid, gebe ich euch einen sehr, sehr wertvollen Tipp aus meiner Sicht. Persönlichkeitsentwicklung lernt ihr nicht aus Büchern. Persönlichkeitsentwicklung lernt ihr nicht aus Vorträgen. Persönlichkeitsentwicklung findet durch die Erfahrung statt. Und ihr könnt nur durch eigene Erfahrung eure Persönlichkeit entwickeln. Alles andere ist geistige Masturbation.
Genau so ist es. Wenn ich theoretisch weiß, wie ich meinen Bizeps trainiere, wird er praktisch nicht wachsen.
Absolut richtig. Wenn wir jetzt schon dabei sind, also wenn ich mir das Ganze so anhöre, dann hast du jetzt ein besseres Leben als im Strukturvertrieb. Kann man das so sagen?
Auf jeden Fall.
Und ich kenne sehr, sehr viele andere Leute, die das genauso bestätigen würden. Aus dem Strukturvertrieb raus, Leben ist besser. Mehr Einkommen, mehr Freiheit, weniger Gedanken machen, wie ich auf der Geburtstagsparty meiner Freundin die Leute anquatsche, damit sie zu mir ins Büro kommen und so weiter und so fort. Unter diesen Umständen, was glaubst du, was Strukturvertriebler davon abhält, Makler zu werden? Also warum werden manche Strukturvertriebler einfach nicht zu Makler? Was ist da deine persönliche Meinung dazu?
Ich glaube, es gibt verschiedene Punkte. Ein Punkt ist, glaube ich, ich hatte das oft in Kundenberatung. Alex, wenn Investment doch so toll ist, warum investiert da nicht jeder? Naja, es fehlt einfach, dass jeder die Aufklärung dazu bekommt, wie geil Investment eigentlich ist. Und genauso ist es auch, finde ich, mit der Maklerschaft. Es gibt einfach eine fehlende Aufklärung, beziehungsweise auch teilweise eine irreführende Aufklärung, weil einfach sehr, sehr viel Unwahrheiten gepredigt werden. Dann, das hatten wir vorhin, emotionale Gründe, sprich die Bindung zum Umfeld, die Bindung zur Führungskraft. Da vielleicht einfach mal überlegen, möchte ich berufliche Entscheidungen rational oder emotional treffen? Und vielleicht auch überlegen, hey, wenn ich rausgehen würde, wie würde das Umfeld bzw. meine Führungskraft mit mir umgehen? Und wenn die so mit mir umgehen würde, ist sie mir dann wirklich so viel wert, wie ich es aktuell denke? Und was mir jetzt gerade noch einfällt, kennst du den Sunk-Cost-Effekt?
Ja, kenne ich.
So ein bisschen wie beim Pokerspielen. Du merkst vielleicht, hey, ist es cleverer, jetzt meine Karten wegzuwerfen, rauszugehen aus der Runde. Aber ich habe schon so viel Einsatz gegeben, dass meine Emotionen sagen, hey, nein, lieber nicht. Ich ziehe diese Runde noch durch und hoffe einfach, dass ich gewinne. Obwohl es rational betrachtet sinnvoller wäre, zu sagen, hey, ich schmeiß mein Deck weg. Und ich glaube, dass der Sunk-Cost-Effekt auch bei sehr, sehr vielen Vermittlern eintritt. Ich hatte letztens Vermittler, das fand ich spannend, die haben dann bei ChatGPT mal eingegeben, was ist der Sunk-Cost-Effekt, haben dann eingegeben, woran erkenne ich, ob ich vom Sunk-Cost-Effekt betroffen bin. Dann haben die sich den Text durchgelesen, haben mich angeguckt und dachten, jo, das ist es.
Ja, also natürlich, ich habe mal den Grundsatz gelernt im Poker, man wirft kein gutes Geld schlechtem Geld hinterher. Also wenn du irgendwo ein paar schlechte Entscheidungen getroffen hast, dann opferst du nicht deine guten Entscheidungen, deine potenziell guten Entscheidungen für die Zukunft, nur um diese schlechten Entscheidungen von früher wieder wettzumachen. Das wäre eigentlich der logische Weg, aber viele berücksichtigen das halt nicht. Und ich finde das sehr, sehr schade. Also an der mangelnden Aufklärung, da arbeiten wir jetzt gerade fleißig dran und sorgen dafür, dass das im Markt transparenter wird und dass die Leute wirklich verstehen, wo die Unterschiede sind. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, also natürlich ist das hier ein bisschen polarisierend, natürlich berichten wir hier als Makler von unserer Welt als die geilere Welt, weil wir für uns entschieden haben, dass wir sie besser finden als den Strukturvertrieb, aber der Zweck der ganzen Geschichte letztlich gesehen ist es, dafür zu sorgen, dass jeder von euch, der hier zuhört, die Möglichkeit hat, faktenbasiert die Tatsachen gegenüberzustellen und für sich selbst zu entscheiden, welchen Weg er wirklich gehen möchte, welcher Weg zu ihm besser passt. Und jeder, der sich aller Fakten zu 100% bewusst ist und sich dafür entscheidet, ich möchte weiterhin im Strukturvertrieb bleiben, weil das mein Weg ist, das kann ich gut, das fühle ich, das verstehe ich, Vollkommen in Ordnung, sage ich nichts. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass die allermeisten Vertriebler, vor allem die guten Vertriebler, einfach nur im Vertrieb sind, weil sie nicht wissen, dass es woanders besser möglich ist.
Ja, ich glaube auch. Also rationale Punkte finde ich persönlich gar keine. Ich glaube, es sind wirklich nur emotionale Punkte und ich kann auch wirklich nur jedem ans Herz legen, tauscht euch einfach am Markt aus, sei es mit Russland, sei es mit mir, sei es mit anderen Interviewgästen oder generell auf Finanzmessen oder ähnliches. Ihr könnt in einem Austausch immer nur dazulernen.
Wie hieß es so schön? Informationen schaden nur demjenigen, der sie nicht hat oder so?
Damit hat man auch viel akquiriert. Vielleicht sollte man sich selber an den Spruch auch halten, ne?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Alex, wenn wir jetzt einfach mal in die Zukunft blicken, sagen wir 3, 5 oder vielleicht sogar 10 Jahre in die Zukunft, hast du noch unternehmerische Ziele oder ist das mit dem Aufstieg aus dem Strukturvertrieb gestorben?
Alles erledigt, ich gehe in Rente. Nein, also natürlich hat man wirklich sehr, sehr viele Ziele. Ich persönlich bin aber ein Fan davon. Viele, du wirst es wahrscheinlich kennen, gerade Vermittler, gerade Unternehmer reden, hey, ich habe Ziel hier, Ziel da und das aufbauen. Viele reden immer sehr gerne. Ich bin jemand, der viel lieber Taten sprechen lässt. Was ich vorschlagen kann, ist, dass wir sonst uns mal einen Reminder in den Kalender setzen, in ungefähr einem Jahr und dann einfach mal schauen, hey, wie sieht eigentlich meine Welt nach einem Jahr vom heutigen Datum so gesehen aus und welche Ziele habe ich in der Zeit erreicht?
Aber müsstest du die Ziele dann nicht vorher ansagen, damit wir wissen, ob du sie erreicht hast oder nicht?
Ich will lieber meine Taten sprechen lassen. Ich habe die hier schriftlich vor mir liegen.
Okay, na ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir in einem Jahr einfach nochmal eine Podcast-Episode und sehen, was daraus geworden ist. Allerdings müssten wir uns darauf einigen, dass du irgendwie vorher zeigst, welche Ziele du dir vorgenommen hast, damit du nicht sagen kannst, hey, ja, das, was ich erreicht habe, das habe ich mir auch vorgenommen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, meinst du jetzt oder meinst du dann in einem Jahr in der Podcast-Folge?
Nee, nehmen wir eine Podcast-Folge, lösen wir es auch. Aber es ist auch nicht ganz so spannend.
Okay. Ja.
Ist nicht ganz so wichtig. Das kriegen wir schon hin. Ich finde, das Wichtigste an dieser Sache ist, dass du die Ziele vorgenommen hast. Und vor allem finde ich das auch sehr, sehr löblich, dass du sagst, hey, es ist wichtiger zu zeigen, was man erreichen kann, anstatt davon zu reden, was man erreichen wird. Da bin ich auf jeden Fall bei dir.
Genau. Praxis geht immer über Theorie.
Probierst du über studieren, ne?
Genau.
Zum Schluss noch, Alex, wenn du jetzt einfach mal so ein paar Monate, vielleicht sogar ein paar Jahre zurückdenkst, es gibt ja sehr, sehr viele Vertriebler, die hier zuhören, die noch in der genau selben Situation sind, wie du und ich vor ein paar Jahren waren im Strukturvertrieb, vielleicht nicht sicher, welcher der Weg für sie ist oder was der richtige Weg für sie ist. Du hast ja hier schon gesagt, Austausch ist ganz, ganz wichtig. Gibt es vielleicht noch andere 2, 3 Punkte, wichtige Tipps, die du an die Zuhörer mitgeben würdest, wenn du in deren Situation wärst für die Zukunft?
Wenn ihr es noch nicht getan habt, hört euch, auch wenn es mittlerweile wirklich einige Folgen sind, den kompletten Podcast von Anfang bis jetzt an, weil ich glaube, dann seid ihr wirklich sehr, sehr viel schon mal aufgeklärt. Dann das Thema Austausch, was du gerade nochmal aufgegriffen hast, Russland, tauscht euch wirklich am Markt aus. Einfach wirklich komplett offen sein, immer mehr dazulernen. Wissen schadet immer dem, der es nicht hat. Und überlegt euch auch einfach mal, wo soll eure berufliche Zukunft hingehen? Wie stellt ihr euch eure berufliche Zukunft langfristig vor? Und ja, da einfach dann zu wissen, ne, was würde einen langfristig wirklich am meisten erfüllen und darauf dann eine Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, dass so eine Entscheidung auch eine Scheidung dazu gehören kann, so zum Beispiel im aktuellen Vertrieb beziehungsweise auch dem Umfeld, welches man gerade hat.
Definitiv. Also früher oder später wird man sich entscheiden müssen und einen Weg gehen müssen. Zum Austausch ist mir noch wichtig, dass wir hier erwähnen, tauscht euch aus, tauscht euch mit den Führungskräften im Vertrieb aus, tauscht euch mit den Menschen in eurer Bubble aus. Und das ist ganz wichtig, tauscht euch aber auch mit Menschen aus, die nichts mit dem Vertrieb zu tun haben. Sprecht mal mit Maklern, sprecht mal mit anderen Vertrieblern, sprecht mal mit Leuten, die nicht in eurem Umfeld sind. Denn wenn ihr auf eure Führungskräfte zugeht, und auf die Leute im Vertrieb, dann kriegt ihr natürlich immer nur die Meinung des Vertriebes gespiegelt. Holt euch so viele Meinungen wie nur möglich, aus meiner persönlichen Sicht, und achtet darauf, dass diese Meinungen natürlich qualifiziert sind. Also es macht keinen Sinn, einen Angestellten zu fragen, ob es sinnvoll ist, selbstständig zu werden. Weil wenn er sinnvoll finden würde, würde er ja selbstständig werden. Ihr versteht, was ich meine. Ne? Genauso wenig macht es wenig Sinn, einen Generalmanager im Strukturvertrieb zu fragen, ob es sinnvoll ist, Makler zu werden. Also holt euch wirklich die Perspektiven von den Leuten, die dort sind, wo ihr vielleicht in Zukunft mal sein wollt, beziehungsweise die dort sind, dass sie wissen, wovon sie reden, und zwar aus Erfahrung und nicht nur aus Theorie und nicht aus Hörensagen. Das wären meine letzten Worte zu dieser Podcast-Episode.
Finde ich sehr, sehr gute Worte, ein sehr, sehr guter Ratschlag. Lernt einfach viel dazu und guckt, welche Entscheidung ihr auf der Basis dann trefft.
Jo, Alex, vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich auf die Podcast-Episode in einem Jahr.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank an die Zuhörer fürs Zuhören und bis in einem Jahr.
Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst, teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korsuk.